Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Dann ist das Tolle bei so einem Projekt halt, wenn man es dann auch nur ein oder zwei Faktoren höher verkauft bekommt, also quasi ein oder zweimal mehr die Jahresnetto-Kaltmiete im Verkauf bekommt, dann ist das jeweils direkt eine ganze Million Euro mehr Profit, die überbleibt. Ja klar, die wird auch wieder geteilt, aber dann wird sehr, sehr schnell werden dann aus 13% irgendwann 25% oder 30% oder sowas echter interner Zinsfuß. Und da macht es dann auf einmal total Spaß, weil dann ja auch aus der Investorenbrille, es ist halt ein Projekt. Du hast einmal einen Deal verstanden, geprüft, einmal so eine Partnerschaft mit Leuten angefangen, geschaut, dass das alles funktioniert, alle sich wohlfühlen und so weiter. Und es ist dann toll, wenn dann ein so großer Betrag an Eigenkapital mit so einer Rendite natürlich arbeiten darf. Ne? Und das würde ich mal sagen, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit diesen Zahlen etwa am Ende da dann rauskommen. Wir werden, wie immer, ganz offen darüber reden und euch die nächsten Jahre mit auf die Reise nehmen, was aus unserem ersten Hannover Deal ist.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir haben das größte Einzelinvest gemacht überhaupt bisher. Davon wollen wir euch berichten. Ein schönes großes Haus oder mehrere. Der Immobilienmarkt ist irgendwie strange und in vielen Teilmärkten sehr unterschiedlich. Darüber wollen wir sprechen. Die Fed hat etwas entschieden, was dafür sorgen könnte, dass es den Immobilienmärkten bald ein bisschen besser geht, also noch ein bisschen besser. Wir wollen darüber sprechen, über eine Wahrheit des Vermögensaufbaus, dass man nämlich vielleicht sogar auch mal Immobilien verkaufen sollte, was wir lange Zeit anders gesehen haben und vieles mehr. Ihr erkennt es schon, es ist der Spaziergang. Insofern sage ich Hallo Stefan.
Hallo Marco, freue mich wieder hier zu sein. Schön drinnen bei dem Wetter, beim Spazieren.
Genau, drinnen spazieren zu gehen. Also wir haben hier ein Format, weil der Stefan und ich sehr gerne spazieren gehen, beziehungsweise vor allem früher viel spazieren waren, um alle möglichen Dinge zu diskutieren und zu gucken, ob wir so auf dem richtigen Weg sind, ein paar Entscheidungen zu treffen. Mittlerweile sind das eher lange Autofahrten geworden, weil wir öfter mal wohin fahren und dann gerne auch zusammen fahren und da in Ruhe reden können. Aber aus diesem Spaziergang heraus ist quasi dieses Format entstanden, indem wir jetzt mit euch sprechen über Wahrheiten zum Vermögensaufbau. Wir suchen immer einen raus, dann sprechen wir über Immobilienmarkt und News, dann sprechen wir über unser eigenes Portfolio, was wir so machen als Immobilieninvestoren oder auch generell, aber das ist eben ja 95% Immobilieninvestments. Wir reden ein bisschen über Immocation, was es da Neues gibt und über ein Thema, dass wir rausblicken zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist die Agenda. Jetzt geht's los mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau.
Vielleicht fangen wir noch an mit einer Wahrheit zur Podcast-Qualität. Ich möchte einmal anmerken, ich habe es nach Jahren geschafft, mir eine neue Webcam zu besorgen. Und siehe da, mein Kopf leuchtet nicht mehr wie eine weiße Glühbirne. Und wenn ich jetzt das Tonproblem auch noch gelöst habe, ist das vielleicht der erste Podcast seit langem, in dem man mich vernünftig hört und sieht. Ich freue mich, wenn das gelingt.
Ich sage nur, wait for it. Nächste Woche schlägt der Flo hier in dem Haus, in das ich neu eingezogen bin. Wohne jetzt seit ein paar Monaten hier. Ja, haben wir ein Haus gekauft hier. Habe jetzt im Keller hier ein Studio. Und der Flo, unser Videographer, schlägt hier in ein paar Tagen auf. Und wird hier ein Upgrade durchführen und dann bist du leider wieder ganz weit hinten dran, kann ich dir schon sagen, was die Qualität anbelangt. Aber so ist es.
Dafür habe ich von meinem Arbeitsplatz den kürzeren Weg ins Fitnessstudio, nämlich nur 1 Meter.
Okay, ich habe 5 Meter. Sei dir gegönnt. Dafür habe ich mehr Platz im Gym. So. Das stimmt.
Dafür kriege ich am Freitag das coolere Cardio-Gerät.
Dafür habe ich eine Sauna. Die hast du auch.
Die habe ich auch.
Aber so eine kleine, komische Ausziehsauna. Okay. Also seit der Stefan und ich, seit wir uns kennen, sind wir im Konkurrenzkampf, auch als wir zusammen in WGs gelebt haben. Wer hat den neuesten Joghurt mit der Ecke am Abend auf dem Sofa auch rechtzeitig im Supermarkt gekauft mit den cooleren Streuseln drin? Und so zieht sich das
hat
durch.
Hat uns nicht schlecht. Also ich glaube, dieser Voll. Bisschen jugendliche Wettkampf, den wir als Erwachsene immer noch miteinander haben, hat uns auch echt zu Höchstleistungen im Job und Unternehmertum uns immer angespornt. Ne? Also wir konnten das, glaube ich, nie haben, wenn bei dem anderen irgendwas noch besser funktioniert hat. Und da kann man eine Menge positive Energie rausziehen.
Also gar nicht, jetzt ja mal wirklich ernst, sagen wir es selten so, aber ne, ich gönne dir das ja dann wirklich von Herzen, dass du jetzt Dinge umsetzt. Ich bin beeindruckt, wie du irgendwelche Dinge umsetzt, aber es triggert auf die richtige Art und Weise bei mir. Jetzt macht er das. Der scheint das irgendwie hinzukriegen, der scheint das konsequent umzusetzen, das ist bestimmt geil. Jetzt kann ich nicht der sein, der es nicht auch irgendwie für sich hinkriegt. Ne? Und das ist wertvoll, glaube ich auch. Ja.
Es regt mich massiv auf, dass du mir gestern erzählt hast, dass du auf einmal bei der Muskelmasse wieder einen Sprung nach oben
gemacht hast. Ja.
Heute Nacht schon davon geträumt.
Sehr gut. Ja, okay, also die erste Wahl zum Vermögensaufbau, nicht an Immobilien hängen und Stichwort Sunk-Cost. Es gibt immer so Wörter oder Phrasen, die man sagt, die wir zueinander sagen können, nicht nur wir beide zueinander, sondern so ein bisschen in dem Geschäftsumfeld irgendwie habe ich das Gefühl, wo dann einige Leute schon wissen, was gemeint ist, wir im Speziellen, ne? Wenn man Sunk-Cost sagt, wird wahrscheinlich auch der ein oder andere, der BWL studiert, wissen, was das ist. Ne? Geht's ja quasi darum, dass man dann Dinge auch beendet und nicht noch weiter Geld hinterher wirft, obwohl schon einiges an Geld dran gelandet ist und dann aber nicht sagt, ja, da habe ich schon so viel investiert, jetzt ziehe ich es auch noch durch. Das ist gleich noch ein Spezialunterpunkt, aber grundsätzlich nicht an Immobilien hängen. Wir haben ein Buch ja geschrieben, vor vielen Jahren, gibt es auch eine aktuelle Auflage, ja, die Do-It-Yourself-Rente. Da könnt ihr Schritt für Schritt nachlesen, wie man unserer Meinung nach Immobilien, kleine Wohnung zur Altersvorsorge kaufen sollte, was auch wirklich jeder tun sollte und so anfangen sollte. Und wir haben es da so ähnlich reingeschrieben, kauf Immobilien für die Ewigkeit. Also stell dir vor, du kaufst diese Immobilie und du hältst sie dein Leben lang und vererbst sie noch an deine Kinder. Und so haben wir auch unseren Buy-and-Hold-Immobilienbestand aufgebaut, den wir allen voran mit Bodo und Martin haben, also mit zwei Co-Investoren, wo wir jetzt, 20 Mehrfamilienhäuser oder so haben, die quasi unser passives Einkommen darstellen, auf das wir uns verlassen, wenn es denn sonst keine Einnahmequellen mehr gäbe. Und das ist auch toll. Und das haben wir immer so gedacht mit, die behalten wir für immer. Und jetzt mittlerweile haben wir von so vielen Leuten aber rechts und links gehört und selber dann auch erfahren, naja, es ist vielleicht fürs Wachstum ganz förderlich, wenn man das gar nicht so denkt, sondern wenn man zwischendrin Immobilien auch verkauft. Martin Richter hat öfter schon zu uns gesagt, die Immobilien, die man am allermeisten Spaß machen, eigentlich die hat er zwischenzeitlich mittlerweile verkauft und die haben ihm einen ganz ordentlichen Wachstumsturbo beschert. Genau. Was glaubst du, Stefan, warum sagen das so viele zu uns?
Dass wir inzwischen es ist ja erstmal nur ein Teilaspekt von dem, was wir, glaube ich, jetzt hier auch ein bisschen diskutieren wollen. Aber der ist relativ offensichtlich. Wenn ich eine Immobilie habe und ich entwickle die ein bisschen, steigere die Miete, steigere die dadurch natürlich auch im Wert. Und jetzt habe ich, keine Ahnung was, habe ich ein paar tausend Euro im Jahr an, lass uns sagen, es ist ein kleines Mehrfamilienhaus irgendwie, 6 Parteien und jetzt mache ich da pro pro Wohnung habe ich jetzt 100 Euro im Monat über, sind 600 mal 12. Ich habe irgendwie so 7.000 oder 8.000 Euro Cashflow im Jahr. So, ne? Und die habe ich mal gekauft mit einer schlechteren Miete. Da hat die mal ein bisschen negativen Cashflow sogar gehabt, dieses Haus. Und jetzt habe ich da irgendwie 8.000 Euro positiven Cashflow. Das ist natürlich toll. Jetzt habe ich 8.000 Euro Cashflow aufgebaut. Und die kriege ich jetzt Jahr für Jahr. Und dann nach 10 Jahren habe ich dann 80.000 Euro Cashflow auf dem Konto und so weiter und so fort. Aber ich habe ja gleichzeitig auch den Wert dieser Immobilie massiv gesteigert. Also wenn ich die Mieten auf diese Art und Weise entwickle und davon ausgehe, dass der Immobilienmarkt ja immer so funktioniert, dass wenn ich eine Immobilie wirklich gut verkaufe und auch weiß, wie ich das mache, dass ich halt irgendeinen Faktor bekomme, der so ein bisschen von dem jeweiligen Markt der Stadt abhängt, mit dem ich dann die Miete multiplizieren darf, und das ist in etwa der Verkaufspreis. Faktor ist ja Kehrwert quasi von der Rendite dann, ja. Dann kommt er in aller Regel raus, wenn ich so eine Immobilie von minus 8.000 Euro auf Cashflow auf plus 8.000 Euro Cashflow entwickelt habe, also irgendwie um 16.000 Euro jetzt mal ganz vereinfacht irgendwie die Miete gesteigert habe, wenn ich davon ausgehe, davon kommt jetzt diese Cashflow-Steigerung, dann habe ich den Wert, keine Ahnung, es hängt jetzt natürlich davon ab, wo die steht, aber wir kommen nachher auf Hannover zu sprechen. Da wäre diese Zahl jetzt 18. Lass mal sagen, der Einfachheit halber 20. Dann habe ich wahrscheinlich den Wert dieser Immobilie zum Beispiel um das 20-fache gesteigert von dem, was ich da an Mietsteigerung erzielt habe. In schlechteren Lagen wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Wenn ich jetzt Faktor 20 nehme, dann sind da 16.000 Euro Mietsteigerung mal 20 sind 320.000 Euro. Würde ich also dieses Haus jetzt verkaufen, dann würde ich 320.000 Euro mehr Wert realisieren, als ich dafür mal bezahlt habe. Geld, das ja dann natürlich nach Abzug von Steuern, je nachdem, in was für einer Gesellschaft ich das gemacht habe und so, aber das auf meinem Konto liegen bleibt. Und dann darf man sich ja die Frage stellen, selbst wenn jetzt die Hälfte, weil Privatvermögen, also die Hälfte für Steuern und Kaufnebenkosten drauf geht und sowas, aber 160.000 Euro jetzt auf dem Konto, mit dem kann ich schon verdammt viel mehr machen als mit 8.000 Euro im Jahr, die ich dann 20 Jahre lang bekommen muss. Ne? Und dann kann man wieder betriebswirtschaftlich drüber nachdenken. Eigenkapitalrendite, Barwert, Geld heute hat einen viel größeren Wert. Mit wie viel Prozent kann ich das schon wieder arbeiten lassen? Was passiert aus diesen 160.000 Euro die nächsten 20 Jahre? Also jede mathematische Näherung oder betriebswirtschaftliche Näherung an diese Fragestellung läuft darauf hinaus, dass man, solange man noch weiter wachsen möchte und Eigenkapital ein Engpass ist, man eigentlich Objekte wieder verkaufen muss, um diese Wertsteigerung zu liquidem Geld zu machen und damit dann weiterzuarbeiten. Einzige Ausnahme wäre, dass ich Kapitalbeschaffung mache, also quasi über eine Bank mir das Geld rausziehe. Das wird mir aber manchmal halbwegs gut gelingen, aber manchmal wird es auch schwer sein, wirklich diesen vollen Wert zu realisieren, weil sich natürlich Banken, je näher man dann an den gerade eben im Verkauf zu erzielenden Wert kommt, sich dann auch schwer tun, da noch wirklich Darlehen rauszugeben, wenn man jetzt nicht die Granatenbonität hat. Also da kommt es, glaube ich, her, dass einem fast jeder Profi-Investor sagt, auf dem Weg nach oben in den großen Bestand ist das sehr wichtig, auch mal Objekte zu verkaufen, in die man viel Arbeit und Liebe gesteckt hat.
Ja, und ich möchte trotzdem jeden einladen, der jetzt startet, der die ersten paar Wohnungen kauft, der das auch so denken möchte, es genauso zu denken, als seien das die Wohnungen, die er jetzt für immer behält. Ja, man kann vielleicht ein paar Dinge planen und die Immobilien vom Exit rückwärts denken, damit man dann nachher das auch steuerlich optimal macht, die Finanzierungsstruktur optimal wählt, gibt's ein paar Themen, und an denen werdet ihr auch vorbeikommen. Aber überfordert euch nicht mit dem Gefühl, ihr müsst auch, wenn ihr jetzt eure Altersvorsorge gerade aufbauen wollt, wenn ihr gerade startet, wenn ihr vielleicht noch eine zweite, dritte Wohnung habt, ihr müsst jetzt ein Immobilieninvestor werden, der so schnell wie es geht wächst, und deshalb muss er ständig anfangen, Immobilien noch zu handeln, nachzubeleihen, sonst irgendwas zu machen. Ihr kommt da ganz automatisch rein. Es gibt verschiedene Stufen eines Immobilieninvestors. Und wenn ihr die ersten paar Wohnungen kauft, denkt diese Wohnungen für die Ewigkeit, sucht sie so aus, bringt sie so auf Vordermann, dass sie wirklich langfristig funktionieren. Das erhöht auch den Wert am meisten dieser Wohnungen. Ja, man kann ein bisschen anders vorgehen und kann sagen, ich mache jetzt irgendwelche optischen Verschönerungen für den schnellen Verkauf. Das wäre dann quasi so fix and flip und so. Denkt nicht so. Kauft ein paar Wohnungen, bewirtschaftet sie nachhaltig mit einem sehr, sehr langfristigen Fokus. Und wenn ihr das könnt, dann könnt ihr Werte heben und dann erreicht ihr vielleicht die Stufe 2, wo ihr dann sagt, ich möchte hier mehr auch Zeit investieren. Ich möchte das ein bisschen größer drehen. Ich kaufe vielleicht ein paar mehr Wohnungen oder ich kaufe ein Mehrfamilienhaus und ich mache mir jetzt mal schon Gedanken, ich bin offensichtlich in der Lage, Werte zu heben bei Immobilien, die ich mit Potenzial kaufe. Und ich mache mir jetzt schon Gedanken, dass ich da vielleicht ein größeres System bauen möchte, wo ich auch mal was verkaufe. Und das ist dann so ein bisschen die zweite Stufe.
Und es gibt aber noch zwei andere Dimensionen, glaube ich, die von dieser nicht an Immobilien hängen und Sunk-Cost-Fallacy vermeiden, denke. Das zweite ist, manchmal kaufe ich ein Objekt und es stellt sich als in der Umsetzung schwieriger, anders, was auch immer, weniger attraktiv heraus, das Projekt, als ich es beim Ankauf gedacht hatte. Und ich glaube, dann ist es wichtig, immer wieder sich die Frage zu stellen, und das ist jetzt der dritte Case, ist dann eigentlich auch nicht so ganz anders, sondern ich habe ein Objekt und das habe ich vielleicht auch schon länger im Bestand, aber aus irgendeinem Grund macht es mir nicht die Freude, die ich mir davon mal versprochen habe. Zum Beispiel, weil es in der Vermietung Fluktuation irgendwie aufgrund der Mikrolage dann doch schwieriger ist, als ich das dachte, oder weil die Mietentwicklung nicht so stattfindet, wie ich das dachte, oder weil ich irgendwie technische Probleme mit dem Haus ständig habe, oder es einfach aus irgendeinem Grund mir die Freude nicht macht, dann muss ich mir eigentlich immer wieder die Frage stellen, nicht, oh, wie viel Zeit und Geld habe ich da jetzt schon reingesteckt und jetzt habe ich 2 Jahre lang mich diesem Objekt beschäftigt und jetzt muss ich es auch irgendwie durchziehen, sondern dann eben zu sagen, hey, würde ich das mit dem Wissen von heute und mit den Zahlen, die ich jetzt heute habe und kenne und so, würde ich das jetzt gerade neu kaufen? Und würde ich es nicht neu kaufen, also natürlich unter Berücksichtigung von jetzt, was mich das auch kostet, das zu verkaufen mit Vorfälligkeit und so weiter, würde ich das jetzt heute nicht neu machen, dann sollte ich es auch nicht deshalb behalten, weil ich es schon habe. Ne? Also es gibt nicht quasi ein Bleiberecht nur aus der Historie heraus von irgendwelchen Immobilien im Bestand. Sondern ich muss mir immer wieder die Frage stellen, ist das ein Objekt, das wirklich zu dem passt, was ich vorhabe und mit dem ich happy bin. Und wir haben bei unserer Wachstumsreise, wir haben zwischendurch alles gekauft, was nicht nied- und nagelfest war. Ne? Also wir haben natürlich jede Immobilie einzeln geprüft, aber wir haben auch einfach verdammt schnell, verdammt viele Immobilien gekauft. Wohnungen in NRW, Häuser überall und teilweise Pakete, wo dann auch eins dabei war, wo wir schon wussten, ja, jetzt, das ist jetzt nicht so mega attraktiv, aber die anderen Häuser. Und wir machen genau das jetzt gerade und schauen ganz gezielt, ach guck mal, hier gibt's eigentlich so 2, 3 Wohnungen, mit denen haben wir eigentlich übermäßig viel Arbeit und Ärger, aber sie tragen eigentlich nicht übermäßig zu unserem Erfolg bei. Wir könnten uns doch das Leben einfacher machen, wenn wir diese 2, 3 Wohnungen einfach abgeben. Gucken, dass wir da irgendwie rauskommen, ohne dass, vielleicht verdienen wir sogar noch ein paar tausend Euro, vielleicht auch nicht, aber es macht unser Leben viel einfacher. Und irgendwo gibt's ein Haus, wo wir schon wissen, das ist jetzt langfristig, das ist so klein, das macht uns eigentlich keine große Freude, dass sowas einzeln würden wir nicht kaufen. Wir haben es in einem Paket gekauft. Lass uns doch mal gucken, ob man das vielleicht rauslösen kann. Und das, ist, glaube ich, nur, man muss nicht an den Dingen hängen, die man mal gekauft hat, nur weil man Einheiten sammelt und das schade findet, wenn man irgendwo nochmal wieder 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten dann abgibt. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Dimension.
Ja, und wir kennen, wenn man ein paar Kapitel weiter ist, wenn man wirklich da richtiger Hobby-Investor geworden ist und mehr Sachen macht, vielleicht auch noch weiter dann macht und das zu seinem Hauptberuf irgendwann macht und so. Ich kenne Leute, die wirklich auf dieser Skala von bis. Also finde es jetzt auch interessant, dass die beiden Kollegen, ja, Andreas und der Olli, mit denen haben wir jetzt den Hannover-Deal gemacht. Wir werden gleich dazu kommen. Ganz sehr, sehr cool. Ja, bisher war es Projekt X, jetzt ist der Hannover-Deal. Wir können ein bisschen drüber reden gleich. Die beiden haben auch schon Häuser verkauft, aber die haben unglaublich viel im Bestand gemacht. Die sind wirklich einfach als Bestandshalter sehr, sehr stark gewachsen und ganz, also wirklich beeindruckende Geschichte, die sie hingelegt haben. Die sind eher auf der Skala, ich behalte die meisten Dinge zumindest mal vorerst, ja, und skaliere das so. Während es ja andere gibt, die von vornherein sagen, also ich mache hier ausschließlich jetzt Immobilienhandel, fokussiere mich voll darauf, und viele Stufen dazwischen. Und auf der Reise, die man da geht, wird man, glaube ich, auch lernen, was einem da Freude macht und was man da machen will. Und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man flexibel bleibt und je nachdem, welche Projekte reinkommen, man dann entscheidet. Und da findet ihr mit Sicherheit gut euren richtigen Weg. So, Kapitel 2. News zum Immobilienmarkt. Genau, wir reden jetzt gleich ein bisschen über Markt und Preise und so, aber wir haben ein paar Sachen entdeckt. Du hast festgestellt, dass der Bauturbo verabschiedet ist. Jetzt wird also großflächig gebaut in Deutschland, ohne bürokratische Hürden.
Der Bundestag hat den Bauturbo verabschiedet, was ja ein Gesetz, also sich erstmal mit der begrüßenswerten Idee, dass das Bauen einfacher werden soll. Zum Beispiel, und ich glaube, das ist auch das, was man daran jetzt loben kann, dass Genehmigungsverfahren vereinfacht werden, dass es also weniger, zumindest ein Stück weit weniger bürokratische Hürden geben soll, um durch diesen ganzen Baugenehmigungsplanungsprozess und so weiter durchzugehen. Ich glaube, da jetzt in die Details reinzugehen, das führt ein bisschen weit und ist wahrscheinlich jetzt auch nicht für den Großteil von euch interessant. Aber das ist so die Dimension, wo das Ganze reingeht. Jetzt ist das mit Sicherheit gut. Gleichzeitig klingen dann manche Sachen im ersten Moment auch immer besser, als es dann in der Praxis wahrscheinlich ankommt, wenn man zum Beispiel mal so ein Thema Genehmigungsfiktion nimmt, also dass jetzt ein Antrag, der so und so lange quasi unbearbeitet liegen geblieben ist, gilt dann automatisch als genehmigt. Dann denkt man erstmal, oh, das muss jetzt ja der Mega-Turbo sein. Jetzt wird hier aus 1,5 Jahren Genehmigungsdauer werden jetzt hier 3 Monate. Das dann aber quasi ist schon reicht, wenn eine Behörde auch nur mit einer einzigen Rückfrage reagiert hat oder irgend noch ein Dokument nochmal angefordert hat. Und damit wird dann quasi diese Frist gewahrt und dann beginnen quasi die 3 Monate wieder von vorne. Also das heißt halt noch lange nicht, dass das dann wirklich in der Praxis einen solchen Impact hat. Das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite ist, dass der riesengroße oder dass einige riesengroße Probleme, die wir haben im Bau, warum so wenig gebaut wird, halt durch das Gesetz und das, was es jetzt beinhaltet, wahrscheinlich gar nicht berührt werden. Also das eine ist, wir haben sehr, sehr hohe Kosten im Bau durch eine Vielzahl von Anforderungen, ja, wo jetzt nicht massiv etwas dran geändert wird, auch wenn man so über so einen Gebäudestandard wie einfach nachdenkt und so weiter. Aber wir haben einfach erstmal sehr komplexe Anforderungen durch alle möglichen Bereiche hinweg, durch Brandschutz und was auch immer, ne? Und gleichzeitig auch Inflation ja gehabt, Baumaterialien und so weiter sind teuer geworden. Wir haben das ist die zweite Dimension, Fachkräftemangel, weil jetzt auch in der Zeit, in der wenig gebaut wurde, sehr, sehr viele Menschen aus der Baubranche dann abgewandert und in andere Bereiche gegangen sind, Kapazitäten abgebaut wurden. Dadurch natürlich jetzt, wenn jetzt Nachfrage hochgeht, das auf relativ wenig Angebot an Kapazität trifft, was auch wieder auf die Kosten schlägt. Und das alles zusammenführt dazu, dass Bauen einfach sehr teuer ist und es sich deshalb für Bauträger teilweise noch immer nicht lohnt oder nur marginal lohnt, Neubau herzustellen, weil die Endkunden sich das auf dem Zinsniveau einfach nicht leisten können, weil die Eigenheimkäufer einfach noch nicht in dem Maße zurück sind oder eben die Mieter nicht in dem Maße auf die Immobilien dann sich einlassen können monetär. Ja. Und das alles sorgt dafür, dass jetzt wahrscheinlich so ein Bauturbo schon irgendwo einen Effekt haben kann, aber jetzt auch nicht irgendwie den großen Knoten löst, zumal er natürlich keinerlei besondere Anreize enthält, dass jetzt da gebaut wird, wo es halt wirklich händeringend gebraucht wird, nämlich dann irgendwie in den Großstädten, wo sehr viel Wirtschaftswachstum und so weiter ist. Also dass jetzt im Zentrum von München auf einmal tausende neue Wohnungen entstehen, die wir dringend bräuchten, dadurch, dass der Bauturbo eingeführt wird, wenn man sich die mal durchliest, ist zum Beispiel jetzt eher unwahrscheinlich. Ja. Also ja, wahrscheinlich besser, als dass wir sowas nicht machen. Aber es ist jetzt auch noch nicht irgendwie der große Wurf, der da den Knoten zu platzen lässt. Und ganz bestimmt ändert es kurzfristig nichts an der Situation, dass wir sehr viel Nachfrage nach Wohnraum und viel zu wenig Wohnraum haben, der dem entgegensteht.
Genau, damit glaube ich ausreichend kommentiert. Punkt Nummer 2, der Referentenentwurf für das Nutzungsdauerthema ist vom Tisch. Das ist schön.
Genau. Ja, ist auch relativ simpel, ne? Die Gesetzeslage bleibt einfach unverändert. Es gab ja einen Gesetzesentwurf oder einen Referentenentwurf mit diversen Verschärfungen, wie man jetzt irgendwie die Anforderungen an Nutzungsdauergutachten und die damit verbundene Abschreibungserhöhung verschärfen will, wie man das einschränken will, dass man das irgendwie tun kann, wie man das auch irgendwie dann noch mit Kaufpreis, Aufteilung, Gebäudeanteil und sowas verknüpfen wollte. Und jetzt die Kurzfassung ist, das ist alles erstmal vom Tisch. In dem Gesetz, in dem das drin sein sollte, ist am Ende nichts davon angekommen. Und damit ist die Rechtslage weiterhin erstmal unverändert. Und unsere Empfehlung unverändert ist, wenn ihr Häuser habt, die älter sind, macht mit einem entsprechenden Gutachten davon Gebrauch, dass ihr die Nutzungsdauer euch als niedriger als die typischen 40 oder 50 Jahre dem Gesetz stehen ausweisen lassen könnt und dann eine höhere Abschreibung eben mitnehmen könnt. Insbesondere, wenn ihr im steuerlichen Privatvermögen unterwegs seid, wo die Abschreibung dann ja einen Effekt mit 42% oder 45% hat.
Ja, ja. Genau, dann haben wir noch gefunden, die Koalition will Kosten der Unterkunft deckeln. Da geht es quasi drum, ist ja auch sozusagen ein Sondervermietungsmodell, wenn ihr so wollt. Ne? Ihr vermietet an Menschen, die ein Wohngeld bekommen, die Bürgergeld bekommen, die dann einen Zuschuss bekommen und das manchmal kann das lukrativ sein. Wir tun das auch bei unseren Wohnungen in NRW. Und zwar wird da die Pauschale manchmal, je nach Stadt, Gemeinde, pro Kopf ermittelt. Ne? Wenn ihr sagt, ich lasse in meiner Wohnung 3 Personen wohnen, 4 Personen wohnen, bei 4 kriegt ihr mehr als bei 3. Und dann kann es sein, dass ihr mehr bekommt, als die ortsübliche Miete üblich wäre, wenn ihr normal vermietet. Wir haben auch in diesem Modell, das machen wir seit Jahren, ja, Basti redet auch viel darüber, mit dem haben wir das auch mal angefangen und so. Wir haben logischerweise festgestellt, und das können viele Inhalte von uns finden, auf YouTube und Videos darüber gucken, wie das genau geht, dass das auf jeden Fall auch mehr Arbeit ist. Ne? Also man hat wahrscheinlich, wenn jemand die Miete quasi übers Amt bezahlt bekommt, dann kann es sein, ihr müsst selber mit dem Amt direkt sprechen. Ihr habt vielleicht Sprachbarrieren. Ihr müsst euch erstmal Dokumente unterschreiben lassen, dass ihr überhaupt direkt mit dem Amt sprechen dürft. Dann gehen Dinge manchmal länger. Ihr müsst hinterherlaufen. Aber man kann tatsächlich auch ein ordentliches Renditeplus bekommen. So, jetzt gibt's aber Maschen und Betrugsfälle und extreme Fälle, die so nicht, ich lese mal hier vor, beim Tagesspiegel gibt es zum Beispiel einen Artikel, so funktioniert die Betrugsmasche von Banden. Bei der Betrugsmasche belegen Banden heruntergekommene Wohnungen mit zahlreichen, oft ausländischen Bürgergeldempfängern, die jeweils nur wenige Quadratmeter haben, aber vom Amt den ortsüblichen Mietpreis einer Single-Wohnung erhalten und teils an die Banden abführen müssen. Dabei werden Quadratmeterpreise erzielt, die teilweise dreistellig sind. Ja, also Wahnsinn. Der Quadratmeterdeckel soll dies dann verhindern. Also, dass man das verhindern will, verstehe ich. Ich erinnere mich auch, wir waren in einer Lage am Vermieten, da musste der lokale Bandenchef zustimmen. Das war jetzt nicht diese Betrugsmasche, aber da war ich auch das erste Mal überrascht, sowas überhaupt zu hören. Ja, also, es war dann schon eine echt problematische Lage. Und da hast du irgendwie dann gemerkt, okay, bei der Vermietung fängt da irgendein Typ an mitzureden, der irgendwie in dem Blog hier anscheinend ein bisschen das Sagen hat. Also fand ich super suspekt und super strange. Das Ganze gibt's wohl auch organisiert, professionell in Banden, inklusive Betrugsmaschen. Das will man logischerweise eindämmen, macht auch total Sinn. Bedeutet aber für jeden von uns, der das ganz normal und auf gutem Wege tut und solche Wohnungen vermietet, über die ganz normalen Sätze und anständig, man muss jetzt trotzdem hingucken, was führen die da für einen Deckel ein, wenn das dann auf einen Quadratmeter gedeckelt ist. Nochmal, wenn ihr das vermietet auf diese Art und Weise, na, also dass an sich mal das Geld reinkommt, also dass derjenige, der euch das Geld schuldet, zahlungsfähig ist, nämlich der Staat, ja, das ist zwar sichergestellt, aber es kann sein, ihr müsst trotzdem, da muss der Bürgergeldempfänger vielleicht irgendeinen Wisch noch ausfüllen, der füllt den dann nicht aus, dann müsst ihr helfen, dass der ausgefüllt wird, bevor ihr das Geld bekommt und so. Also ihr habt eine Zusatzarbeit und wenn das einfach nur eine stinknormale, gleich viel Geld gibt wie eine stinknormale Vermietung, dann würde ich wahrscheinlich die stinknormale Vermietung vorziehen. Dann müssen wir mal gucken, wo der Deckel jetzt landet.
Fall, also das ist auch, also das wird uns ja dann manchmal oder Leuten, die darüber reden, auch dem Basti wurde das schon in irgendwelchen Berichterstattungen dann das Wort im Mund umgedreht und das so zusammengeschnitten, dass das dann klingt, als ob wir jetzt irgendwie quasi abfällig über die Menschen denken, die dann in diesen Wohnungen wohnen oder uns da auf Kosten derer bereichern wollen. Aber das ist einfach nicht der Punkt. Ne? Das ist einfach nur, wenn du das, und wir wissen es ja nicht anekdotisch aus ein oder zwei Vermietungsverhältnissen, sondern über das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, mit welchen Leuten wir sprechen, wir wissen es, wahrscheinlich relativ repräsentativ aus Hunderten oder Tausenden dieser Mietverhältnisse. Und es ist einfach eine absolute unverrückbare Tatsache, dass das Vermietersein für eine solche Wohnung mit einer Familie, die ihre Miete vom Amt bekommt, im Durchschnitt signifikant mehr Arbeit ist. Also locker im Bereich von mehrere Stunden mehr Arbeit pro Monat durch mehr Fluktuation, durch Behördendinge, die geklärt werden müssen, durch Sprachbarrieren, die gelöst werden müssen, wo du dann, wenn du dich mit irgendwie mit einem Mieter treffen und was diskutieren möchtest, irgendeine Kleinigkeit, auch gar nichts Schlimmes, dass du dich um Dolmetscher und was auch immer, das alles verursacht wahnsinnig viel Arbeit und wir machen das ja nicht aus Spaß mit Vermieter sein und das kann mir auch niemand erzählen, der das kritisiert, dass er da irgendwie aus Freude ein neues Hobby sucht und deshalb mit seinem Privatvermögen für Darlehen haftet und Vermieter wird. Wir machen das, weil das ein Investment ist und dann muss ich so eine Zeit auch irgendwie mit einem Stundenlohn bepreisen, den ich ja auch bekommen würde, wenn ich die Zeit woanders investiere. Ja? Und dann ist das nun mal wirtschaftlich etwas, was ich in irgendeiner Art und Weise in der Miethöhe entschädigt bekommen muss. Und wenn ich das nicht bekomme und die freie Auswahl habe, dann vermiete ich halt im Zweifelsfall den Wohnraum lieber an Mieter, die ein ganz normales Mietverhältnis haben, die mir einen Einkommensnachweis schicken, die mir 3 Monatsmieten Kaution vor Einzug bezahlen von ihrem eigenen Geld, die auch eine Bonität haben, mit der sie bei Auszug eventuelle Schäden selber bezahlen können und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das natürlichste Verhalten, das dann daraus entsteht, mit dem Ergebnis, dass wenn die Politik hier regulativ über das Ziel hinausschießt und zum Beispiel auf die Idee kommt, wir deckeln das jetzt mal wirklich auf die ortsübliche Vergleichsmiete, wird es für die Menschen, die in diesen Verhältnissen angewiesen sind auf so eine staatliche Unterstützung, noch viel schwerer Wohnraum zu bekommen, als es das heute schon ist. Das wird dann zwangsweise das Ergebnis sein und ich glaube, da muss die Politik einfach vorsichtig sein.
Ja. Okay, dann reden wir jetzt ein bisschen über den Immobilienmarkt, wo wir da gerade stehen in Sachen Preise. Also wir sind jetzt hier Anfang Dezember 2025 und einfach ein paar Statements. Ich hatte jetzt einen Podcast aufgenommen mit dem Jürgen Schick, sehr hörenswert. Hört da mal rein, der veröffentlicht ja einen Zinshausmarktbericht. Da geht es also um Preise, Kauffälle, Transaktionen und so weiter von Mehrfamilienhäusern in ganz Deutschland, auch sehr konkret dann auf die Städte untergebrochen und bezogen. Und es gibt vom Institut der Deutschen Wirtschaft, vom Professor Dr. Michael Vogtländer, der das da dort quasi verantwortet, gibt es auch einen Bericht, einen Wohnindex, der veröffentlicht wird. Und quasi aus dem Gespräch mit Jürgen und jetzt aus dem Wohnindex vom Michael ein paar Dinge, die ich spannend finde. Also erstmal, der Wohnindex schreibt, insgesamt deutet sich eine neue Marktphase an. Die Zeit breitflächiger Preisrückgänge scheint vorüber, stattdessen differenzieren sich die Märkte zunehmend. Während in den Metropolen zentrale Lagen wieder an Wert gewinnen, verläuft die Erholung im Umland teilweise zögerlicher, aber auf einem strukturell stabilen Fundament. Das ist das, was wir auch wahrnehmen. Also die Preise kommen zurück und das kommentieren wir immer gleich. Es werden wieder höhere Preise für Immobilien bezahlt, aber ganz wenig. Wir sind nicht in den Jahren 2018, 19, 20, 21, wo die Preise massiv gestiegen sind jedes Jahr, sondern, naja, sie haben das Fallen jetzt aufgehört, zu welchem Preis sie den Besitzer wechseln, die Immobilien. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr, kommt dann drauf an, muss man reinschauen. Die Metropolen, das hat auch Jürgen Schick so mit den Zinshäusern berichtet, die Metropolen, die haben mit 2022 im Zinsanstieg schneller reagiert, weil es auch transparentere Märkte sind, sind die Preise dort schneller runtergegangen und haben sich auch schneller wieder erholt. Aber diese Erholung findet auch jetzt in den Umkreisen und ländlichen Gebieten grundsätzlich statt. Ja, aber das ist quasi alles schneller passiert in der A-Lage und dauert in der B- oder C-Lage eben entsprechend länger. Aber es passiert und es ist sehr differenziert. Ja? Was ich super spannend fand, dass der Jürgen, ich hatte es dir schon mal erzählt, ne, dass er, also steht auch, haben sie herausgefunden, steht auch in den Berichten drin, die Faktoren für Mehrfamilienhauskäufe sind zurückgegangen, überall. Ja? Und jetzt hat zum Beispiel München, ich meine Größenordnung, gibt es irgendwie 100 oder 120 Mehrfamilienhausverkäufe im Jahr, die den Besitzer wechseln. Übrigens hat...
Das ist absurd wenig, ne?
Absurd wenig und die Flatbuy mit Roti hat daran einen Anteil
davon gekauft.
Ja, nicht die Hälfte, aber 10%, was schon echt krass ist.
Ja, das spricht dafür, dass Roti ja mal sagt, er glaubt, alle wirklich relevanten Deals in München hat er auf dem Tisch. Da denkst du, das geht ja gar nicht, aber ja, klar. Ja,
geht schon. Ja, ja, geht, glaube ich, schon. Ja, ja, genau. So, auf jeden Fall gehen die Faktoren, also die Faktoren sind runtergegangen. In allen Metropolen haben sich die Faktoren, also die Renditen, zu denen man einkaufen kann, ja, jetzt nicht gleichbedeutend mit Preisen, aber ja, die haben sich wieder gefangen und man kauft jetzt wieder langsam zu einem Tick höheren Faktoren ein. In München, das ist die einzige Stadt, ist das noch nicht der Fall. Da kam man irgendwie jetzt, ich weiß nicht mehr genau, hört im Podcast irgendwie, hohe 30er-Faktoren hatte man mal und jetzt ist man fast runter auf Faktor 30. Und das ist jetzt noch zu beweisen in München, dass da quasi das auch schon wieder umgekehrt ist. Logischerweise wird das jetzt in München auch passieren, aber der Grund dafür ist einfach die absolute Höhe des Faktors, also Faktor 40 sozusagen, so ist so brutal schlecht eigentlich die Rendite, dass dann höhere Zinsen das Investment in so ein schlechtes Licht rücken für Mehrfamilienhäuser, ne, dass die Faktoren einfach weiter runterkommen mussten. Aber das scheint eben jetzt auch in München passiert zu sein. Transaktionen sind schon deutlicher zurück. Also mehr Immobilien haben, sowohl Zinshäuser als auch Wohnungen, mehr Immobilien haben den Besitzer gewechselt, jetzt in den letzten Quartalen im Vergleich zum Jahr 2024, ganz natürlich auch im Vergleich zum Jahr 2023. Also mehr Immobilien wechseln den Besitzer, aber wie gesagt, ja, zu leicht steigenden Preisen vielleicht in der Breite, aber noch nicht so deutlich. Also die Transaktionen sind mehr zurückgekommen, das Volumen in Summe ist auch mehr zurückgekommen als die absoluten Preise. Ja, also quasi ein vorsichtiger Preisanstieg, aber das bedeutet ganz einfach, Käufer und Verkäufer haben sich jetzt gefunden auf einem niedrigeren Preisniveau, zu dem jetzt wieder deutlich mehr Marktteilnehmer bereit sind, sowohl Käufer als auch Verkäufer, dass Immobilien den Besitzer wechseln. Also ich glaube, okay, ne? Dem Markt an sich, wenn man so von außen drauf guckt, dem geht es jetzt gut. Und wir hatten das zigmal so kommentiert, auch im Festival ist ganz wichtig, wenn es so einen ausgeglichenen Markt gibt, Käufer und Verkäufer auf Augenhöhe, bedeutet es ganz einfach, ihr könnt den Unterschied machen. Ihr könnt gute Deals machen, ihr könnt schlechte Deals machen, ihr könnt mittlere Deals machen. Wer sich anstrengt, kann jetzt eben die guten Deals machen. Und das macht den Unterschied.
Ja. Es ist ein ausgeglichener Markt auf der Kaufs- und Verkaufsseite. Es ist kein ausgeglichener Markt auf der Vermieter-Mieter-Seite, ne? Auf der Ebene, wo es noch immer einen riesengroßen Überhang an Nachfrage gibt, an dem sich nichts ändern wird. Wir werden ja nicht müde, das zu erklären. Was ich aber interessant fand, ist, dass du, ich weiß gar nicht mehr, wo genau du das hattest, aus welchem Interview oder welcher Studie, mir noch im Briefing vorhin gesagt hast, aber die Neubaumieten.
Ja, ja.
Nicht mehr. Also vielleicht kannst du das nochmal einmal kommentieren, weil das
wirklich. Ja, das hat der Jürgen erzählt, dass man quasi schon erkennen kann. Also ich lese jetzt erstmal nochmal vor vom IW Wohnindex und dann komme ich gleich zu dem, was du sagtest. Die Neuvertragsmieten ziehen schon länger an. Ja. Und er schreibt auch so, in nahezu allen Großräumen setzt sich der Mietpreisanstieg fort, aber teils mit abflachender Dynamik. So, das ist jetzt auf generell alle Mieten bezogen im Schnitt. Der Jürgen hat dann erzählt, vor zwei Wochen hier im Podcast, dass die Neuvertragsmieten, und das gar nicht erst seit letztem Monat, sondern seit ein bisschen länger schon, dass die Neuvertragsmieten eher stagnieren. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Wenn man sich das überlegt, die Bestandsmieten sind ja reguliert. Ich kann nicht einfach im Bestand beliebig hingehen und Mieten erhöhen, sondern ich muss 15% oder 20% in 3 Jahren abwarten. Ich kann bei der Neuvermietung, muss ich mich an die Mietpreisbremse halten und kann nicht einfach zu irgendwas Beliebigen vermieten. Ja, großes Thema, wenn du in München eine Leerwohnung hast, du könntest wahrscheinlich für, weiß ich nicht, 28 Euro vermieten, darfst aber nur für 21. Ja. Deshalb ist das ein langsamerer Anstieg der Mieten in den Bestandsmieten. Bei Neubau gilt das nicht. Da darf man einfach den Mietpreis frei wählen, wenn man gerade neu gebaut hat. Und siehe da, der Markt reguliert sich von selbst und Neubau lässt sich nicht für 50 Euro auf den Quadratmeter vermieten offensichtlich, sondern es gibt einen Deckel, wo genau der jetzt ist, weiß ich nicht, ne? Aber es gibt quasi, oder ist logischerweise in jeder Stadt auch anders, aber es gibt eine Grenze, zu der der Markt natürlicherweise findet und die scheint da auch erstmal erreicht. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich aufgrund der Leistbarkeit. Macht ja auch Sinn.
Ja, genau, klar. Das ist dann, irgendwann gibt es einen Punkt, wo Auch diejenigen, die händeringend eine neue Wohnung brauchen, sagen, das können wir uns halt einfach nicht leisten. Auch nicht für den schönen Neubau können wir uns jetzt nämlich dann die Miete auf Basis von 50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter leisten. Es geht einfach nicht, selbst wenn wir es wollen würden. Und deshalb bezahlen wir das nicht. Und deshalb gibt es da irgendwo eine natürliche Grenze. Und dann gibt es als zweite Variable halt noch dass Menschen ja typischerweise irgendwie einen absoluten Betrag zur Verfügung haben, also Haushalte, und dann ihren Bedarf quasi ein bisschen reduzieren. Also sagen, okay, dann reichten uns halt 10 Quadratmeter weniger für das Geld. Hauptsache, wir haben die Anzahl Zimmer, die wir brauchen, so. Aber auch das würde sich ja in steigenden Quadratmetermieten niederschlagen. Also auch das scheint da quasi schon mit drin zu sein. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, wo die Leute sagen, okay, nee, dann müssen wir halt woanders hinziehen im Zweifelsfall und irgendwohin ausweichen, wo wir für dieses Geld halt den Wohnraum bekommen. Oder wir bleiben in der Wohnung, die wir gerade haben und vergrößern uns nicht und was auch immer, müssen enger zusammenrücken. Das Kind kann doch nicht ausziehen oder so weiter. Ne? Und schon spannend zu sehen, dass das kein offenes Ende ist. Und dann so ein bisschen zeigen uns ja quasi die Neubaumieten, so, wo die Reise mit den Bestandsmieten denn ungefähr von der Größenordnung vielleicht mal hingeht, ne? Weil das ja schon klar ist, jetzt eine Bestandswohnung ist keine Neubauwohnung in dem Standard, den ich bekomme und so weiter. Aber das ist ja quasi das, was Wohnraum als Gut in Summe irgendwie wert ist. Und je größer dieser Abstand ist, desto mehr Steigerungspotenzial und Steigerungsdruck ist, glaube ich, auch auf den Bestandsmieten eben noch drauf, ne? Also schon, ja, ist spannend. Genau. Und ändert aber erstmal für die Bestandsimmobilien nichts.
Ja. Genau, dann letzter Punkt, Immobilienmarkt und News. Ich habe ein Video vom Investmentpunk mir angeguckt. Hallo Leute. Ja, also der Gerald, der kennt ihn alle. Hab ich gut vorgemacht, oder? Nein, also genau, wir schätzen Gerald sehr und er, ja, unglaublich, was er alles über die Märkte weiß und so. Und ab und zu kommt da mal ein Video, wo er dann wirklich über Immobilienmärkte redet und da hat er was gefunden, was ich so in den News auch gar nicht gefunden hatte. Und ein Video dazu gemacht, ich fasse das mal kurz zusammen. Es geht um eine Richtung der Fed, ja, also die Zentralbank der USA. Und ihr wisst, dass die Zentralbank der USA jetzt erstmal die Märkte enger an die Kandare genommen hat. Ja, man hat ja die Zinsen erhöht durch das ganze Inflationsthema. Und Trump will ja auch eigentlich, dass das nicht passiert. Der will eigentlich die lockere Leine für die Märkte und Geld in die Märkte pumpen und will auch den Fed-Chef, sobald er jetzt nächstes Jahr, glaube ich, in Ruhestand geht, dann will er ihn ersetzen durch jemand, der das viel mehr in seinem Sinne macht. Auf jeden Fall ist jetzt aber schon was passiert, was schon in diese Richtung deutet. Nämlich es geht um das Anleihen kaufen beziehungsweise verkaufen. Es geht darum, ob die Fed ihre Bilanzsumme erhöht oder verringert. Und bisher hatte sie den Markt eben, das heißt Quantitative Tightening, also den Markt, ich sag mal, eng an die Kandare genommen, ne, und hat die eigene Bilanzsumme reduziert. Hat also neben Zinsen, kann ja die Fed zum Beispiel oder auch die Europäische Zentralbank Anleihen von Staaten kaufen und so Geld in den Markt pumpen. Und wenn diese Anleihen auslaufen und sie dann keine neuen kauft, dann reduziert sie ihre eigene Bilanzsumme und nimmt quasi wieder Geld aus dem Markt raus und sorgt zum Beispiel so dafür, dass die Inflation nicht so ausrasten kann. Entsprechend auf genau diesem Kurs des Tightenings, also des fester an die Kandare nehmen, war die Fed in den letzten Jahren seit der Zinserhöhung. Und das hat man jetzt offiziell beendet im Oktober 2025. Man hat gesagt, das Quantitative Tightening hört jetzt auf. Ob man jetzt direkt übergeht, weiß man nicht, aber Stimmen sagen irgendwie, kann man nachlesen, ja, das Quantitative Easing könnte jetzt beginnen, dass man jetzt also die Schleusen wieder mehr aufmacht, mehr Anleihen auch dann wirklich wieder kauft und zeichnet und so wieder Geld in die Märkte pumpt, was dafür dann widersprechen könnte, dass aber die Inflation irgendwie zurückkommt, was auch deshalb, finde ich, interessant ist, weil es der US-Wirtschaft eigentlich gut geht, also so richtig scheint der Bedarf nicht da zu sein, das zu tun, aber man tut es trotzdem, ne? Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass zumindest Europa sich irgendwie auch an USA dranhängt und sich möglicherweise auch an USA orientiert, dann würde eine quasi lockerere Geldpolitik zu vielleicht mittelfristig eher wieder ein bisschen steigender Inflation führen, aber vor allem eben auch zu einem niedrigeren Zinsumfeld und dazu führen, dass es vielleicht in Immobilienmärkte, Bauzinsen eher niedriger werden über die nächsten Jahre, Monate vielleicht. Und dass das Umfeld für Immobilienkäufe kurz- bis mittelfristig etwas günstiger wird. Könnte passieren. Daraus
das Umfeld für Immobilienkäufe günstiger wird oder, also wissen wir, dass in dem Moment, wo Zinsen sinken, Kaufpreise steigen. Ne? Also dieser Zusammenhang ist ja so simpel wegen der Kalkulation, die jeder einzelne Immobilienkäufer macht, ob Eigennutzer oder Privatinvestor, mit dem Effekt, dass einfach, wenn sowas kommt, wenn also wieder eine Phase noch niedrigerer Zinsen kommt, halt jeder belohnt wird, der jetzt in dieser Phase günstig eingekauft hat. Ne? Weil die eine Dimension ist ja immer die Cashflow-Kalkulation, wie viel Geld behalte ich denn über? Aber Fakt ist, ich kann heute die gleiche Immobilie für weniger Geld kaufen, als ich für die gleiche Immobilie im Jahr 2021 bezahlt habe. Jürgen Schick hat das bei uns auf dem Festival ganz toll gesagt. Er hat gesagt, ich kann eigentlich heute in A-Lagen Häuser für das Geld kaufen, das ich im Jahr 2021 noch in der C-Lage bezahlt habe für ein ähnliches Haus. So. Und das ist natürlich toll. Also dann nehme ich doch gerne das A-Lage-Haus zum C-Lage-Preis. Und wenn sich in 2-3 Jahren das Zinsumfeld wieder verändert hat in Richtung noch niedrigerer Zinsen, dann nehme ich halt eine riesen Wertsteigerung mit, für die ich am Ende nicht groß arbeiten musste. Ja. Also, ja, steckt schon. Wenn ich daran glaube oder meine zu erkennen, dass da was in diese Richtung losgeht, steckt da eigentlich Handlungsbedarf im Sinne von jetzt einkaufen drin. Ne?
Ja, also, es ist ja, wir können ja nicht vorhersehen, wohin Zinsen gehen, das kann niemand und es ist überhaupt auch nur fast unmöglich, irgendwelche Themen am Horizont zu identifizieren, wo man sagt, die könnten Einfluss haben, wenn das bekannte Themen wären, mit einer klaren, logischen Herleitung, warum sie wie die Zinsen beeinflussen würden, dann tun sie das in dem Moment schon und es wird in die Zinsen eingepreist, ne? Das, also, so. Aber das ist so ein Thema am Horizont, wo man zumindest mal gucken kann, was passiert denn jetzt mit der Fed und in welche Richtung geht das und so, was ich finde ich ganz beobachtenswert finde, für die nächsten Monate oder nächstes Jahr, wenn er da in Rente geht und so, ne, ob man da irgendwelche Auswirkungen spürt, ja, und nochmal, also es ist ja nicht so, dass das jetzt Banken nicht wüssten und sich das nicht angucken würden und nicht irgendwie ihre eigene Story und Meinung haben, warum sie euch welche 10-Jahres-Konditionen geben, ne. Genau. So, das zum Immobilienmarkt. Also deswegen, es ist wirklich, der Immobilienmarkt ist so spannend wie nie, glaube ich, ne? Kann man wirklich so zusammenfassen, weil es so, also auf der einen Seite kann man sagen, es ist langweilig, weil es total seitwärts geht, aber so und ganz leicht vielleicht in den Preisen da oben und Mietentwicklung und ist deutlich stärker, aber es ist so differenziert, ne, von Markt zu Markt, unglaublich unterschiedlich. Wenn ihr diesen Zinsausmarktbericht vom Jürgen lest oder wenn ihr den Bericht lest vom Institut der Deutschen Wirtschaft, den Wohnindex, da sind dann auch aufgelistet die einzelnen Städte, also Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin und so weiter. Ihr lest zu jeder Stadt ein bisschen was anderes im Detail. Bestandsmieten, Neuvertragsmieten, Umland eher oder eher Kern in der Stadt und so. Das ist wirklich, es sind unglaublich viele Teilmärkte und deshalb sehr, sehr spannend für sich selber da rauszufinden, was in seinem eigenen Markt gerade los ist, ja, und entsprechend zu investieren. So, wir investieren auch entsprechend seit vielen Jahren der Dinge, die wir annehmen, die gut sind. Und wir glauben, dass Hannover ein interessanter Markt ist. Das ist ja eine solide B-Stadt, würde ich sagen. Und immer schon mal wieder über Hannover gestolpert. Und jetzt haben wir unser größtes Einzelinvest überhaupt zugesagt in Hannover, obwohl wir da bisher nichts machen. Warum haben wir das zugesagt? Weil wir den Andreas und den Olli kennengelernt haben. Zuerst den Olli, dann den Andreas, weil der Olli, wir haben ja so eine Mastermind in Murnau und treffen mit 30 Investoren, das veranstalten wir einmal im Jahr und es macht unglaublich viel Spaß, geht 5 Tage lang und dann war da der Olli so, schon vor Jahren war der dort und ganz, ganz netter, umgänglicher, unscheinbarer Typ und erzählt dann so ein bisschen, was er alles gemacht hat. Wir sind fast vom Stuhl gefallen, in welcher Geschwindigkeit er Häuser kauft, entwickelt, mit den Banken Finanzierung, Wahnsinn. Also er hat eine Investorenreise hingelegt und ich darf ja wirklich viele Investorenreisen auch kennenlernen und sprechen mit Investoren und hier im Podcast haben und so. Also Minimum Top 3 derer, die ich gehört habe, oder? Gehst du mit, Ollis Investorenreise zusammen mit Andreas? Schon Wahnsinn.
Ja. Einfach also wirklich die Geschwindigkeit und Größenordnung, einfach krass.
Ne? Und auch professionelle Execution und so weiter. Wie auch immer, also tolle Investoren, die lernen wir kennen. Und dann kommt der Andreas, war jetzt beim letzten Mal in Monau da und sagt dann auch, also es sind eben hauptsächlich, wie ich es vorhin mal gesagt habe, schon Bestandshalter, also kaufen Mehrfamilienhäuser mit sehr klar, mit welchem Entwicklungspotenzial, wie sie das machen, funktionierende Strukturen und Prozesse, entwickeln die und heben Werte in den Mehrfamilienhäuser, bauen sich so natürlich nennenswert Cashflow auf, bauen sich freie Werte auf, die sie haben, die sie nutzen können, um weitere Projekte zu machen. Und die haben jetzt ein Projekt auf dem Tisch, wo sie sagen, das können wir in der Größenordnung so eigentlich nur mit Partnern realisieren. Wenn wir das aber mit Partnern realisieren, haben wir da eine ganz tolle Chance. Und dann haben wir gesagt, das hören wir uns jetzt mal irgendwie an. Was ist denn das genau? Und können wir vielleicht so, weil wir mögen uns menschlich sehr gerne. Und so haben wir zueinander gefunden. Ehrlich gesagt, nicht nur wir, sondern der Olli und der Andreas machen hier den Hauptteil und machen hier die Arbeit und haben das Projekt und machen die Akquise, machen die Entwicklung, den Betrieb und so weiter. Wir erzählen gleich, um was es konkret geht. Ja. Und dann gibt es zwei Parteien, die EK beisteuern, eine andere Partei neben uns noch, sind auch zwei Leute, und wir beide, die quasi das EK beisteuern und dafür einen Share nachher bekommen vom möglichen Profit, der hoffentlich übrig bleibt. Es geht also, wenn ich möglicher Profit sage schon, es geht schon darum, dieses Objekt dann auch wieder weiter zu verkaufen, zumindest wahrscheinlich. Es gibt auch Plan B, C und D und einer davon ist sicherlich auch Buy and Hold, aber grundsätzlich ist mal die Idee, das auch weiter zu verkaufen. Möchtest du mal vom Deal erzählen?
Ja, also jetzt ist, glaube ich, erstmal ganz interessant, dass wir nicht quasi gekommen sind, wie du das gerade auch schon gesagt hast, von ey, geil, Hannover, lass uns mal irgendwen suchen, der in Hannover coole Projekte macht, ne? Sondern mittlerweile läuft es bei uns eigentlich genau andersrum. Und das ist auch wirklich eine unternehmerische Lektion der letzten oder Erfahrung der letzten Jahre. Es geht immer von den Menschen aus. Wir lernen Menschen kennen, von denen wir begeistert sind und bei denen wir merken, die wissen einfach ganz genau, was sie tun. Und die sind dann meistens schon in irgendeinem Markt oder Teilmarkt aktiv. Und dann erklären die uns, warum genau sie dort sind, warum sie dort erfolgreich sind. Und dann sagen wir irgendwann, ja gut, also wir finden euch mega geil, ihr seid da erfolgreich, dann lasst uns doch genau dort irgendwie was zusammen machen. So also auch hier, wir sind nicht vorher Hannover-Fans gewesen und haben dann Olli und Andreas gesucht, sondern wir waren Olli und Andreas Fans und die haben uns dann erklärt, Hannover ist ziemlich cool. Und Hannover haben wir natürlich immer schon als eine von den relevanten Städten in Deutschland auf Zettel gehabt und dann aber wirklich einfach den Deal uns angeschaut, uns das Setup dort erklären lassen, Mikrolage erklären lassen, eine tolle Einkaufsgelegenheit, die sie da gefunden haben, also auch ein Objekt, an dem jetzt, glaube ich, viele andere große Freude gehabt hätten in Hannover, dass sie aber sich über viele Jahre hinweg erarbeitet haben, dass sie da jetzt bei dem Verkauf auf der Pole Position waren, also auf Nummer 1 waren und das Objekt auch dann noch kaufen durften, als andere Leute gesagt haben, sie hätten das jetzt auch sehr gerne. Und das geht dann ja schnell, dass irgendjemand auch noch mehr Geld bietet oder mit ich weiß nicht was da winkt. Genau, und deshalb haben wir es jetzt auch zum Notar geschafft und waren jetzt gerade eben auch in Münster bei einem Banktermin, um final alle Verträge für das Darlehen zu unterschreiben. Kaufpreis 14 Millionen Euro, das ist also kein ganz kleines Objekt, um es vorsichtig zu sein. Und es ist ein Portfolio aus am Ende quasi einem ganzen Straßenzug von Häusern, also Mehrfamilienhäuser aneinandergereiht, viele davon quasi baugleich, einfach nur ein Aufgang nach dem anderen, so ein bisschen übereckt, deshalb auch zwei verschiedene Straßennamen und in Summe 136 Wohnungen und ich meine drei kleine Gewerbeeinheiten, ich meine es sind 139 in Summe, aber 136 Wohnungen. Genau, das Objekt ist also an sich in einem guten Zustand. Was super interessant ist, ist, dass es mit Fernwärme versorgt ist. Das klingt erstmal so wie, ja, warum ist das jetzt wichtig? Aber das sorgt dafür, dass dieses ganze Thema energetische Modernisierung im Hinblick auf Heizung, Wärmequelle und so weiter. Alles, was da möglicherweise regulativ noch kommt, ja vom Tisch ist. Ne? Ihr wisst, kommunale Wärmeplanung und Anschluss an ein Fernwärmenetz ist quasi so der einfachste Weg raus aus diesem ganzen Dschungel mit welcher Heizung und welche Quellen und Wärmepumpe und so weiter. Und das ist in all diesen Häusern bereits umgesetzt. Was es erstmal für uns total schön macht, wir müssen uns damit nicht beschäftigen. Punkt B ist, wenn man das Objekt irgendwann mal wieder verkaufen möchte, ist das auch für ganz viele potenzielle Käufer von Objekten in dieser Größenordnung halt total interessant. Das können ja Fonds sein, institutionelle Anleger, andere Großinvestoren, die auch oft dann irgendwie die Anforderung haben, wir kaufen nur Objekte, bei denen diese energetischen Themen bereits sauber gelöst sind. Also das ist halt ein riesen Pluspunkt. Natürlich muss man da, wenn Wohnungen leer werden, auch mal was sanieren. Also jede Wohnung irgendwie von nur ein bisschen Boden und ein bisschen Optik bis hin zu, man muss da schon mal irgendwie Elektrik und Badezimmer und alles einmal neu machen. Aber auch da, wenn man ein Netzwerk vor Ort hat und am Ende immer wieder in die gleiche Art von Wohnung das gleiche Team reinschickt, geht das schon sehr, sehr kosteneffizient. Also in Summe sind wir deshalb mit dem Zustand sehr happy. Es sind einige Wohnungen, Größenordnung 20 oder sowas, beim Kauf leer. Kann auch sein, dass da jetzt auf dem Weg bis zum Notar noch ein paar dazugekommen sind. Deshalb ist die Ist-Miete, also wirklich die jetzt jeden Monat auf dem Konto ankommt oder jetzt quasi aufs Jahr hochgerechnet, relativ niedrig. Das ist also eine vergleichsweise niedrige, auch jetzt nicht kostendeckende Miete am Anfang für uns. Aber Wohnungen, die leer sind, sind am Ende eine Chance, ne? Weil die Wohnungen sind hinterher zur Marktmiete zu vermieten, die weit, weit über dem liegt, was dort im Moment als Durchschnittsmiete in dem Haus drin steckt. Deshalb freuen wir uns da eigentlich drüber und werden das relativ schnell machen. Und ansonsten ist die Strategie für das Objekt, glaube ich, relativ simpel. Ne? Wir werden, wenn Mieter aus eigener Motivation heraus sich entscheiden, auszuziehen, werden wir Wohnungen sanieren und dann zur Marktmiete neu vermieten. Und ansonsten werden wir mit den Mietern ganz normal in Gespräche gehen. Gibt es irgendwas, was wir euch, während ihr da wohnt, vielleicht Gutes tun können, was euch interessiert, was schön für euch wäre? Wärt ihr bereit, dafür eine Anpassung der Miete einvernehmlich mit uns zu vereinbaren? Wer da keinen Bedarf oder keinen Wunsch hat, ist auch wunderbar in Ordnung. Dann werden einfach nur die ganz normal möglichen Mieterhöhungen im Rahmen der Kappungsgrenze quasi einmal am Anfang und dann nach 3 Jahren nochmal stattfinden, die dann in Richtung der ortsüblichen Vergleichsmiete gehen. Und alleine dieser total simple Weg quasi führt uns dann eigentlich auch schon auf das Szenario, wo wir nach 3,5, 4 Jahren sein wollen, dass wir die Mieten dann entwickelt haben, einen signifikanten Teil der Wohnung wahrscheinlich auch einmal irgendwie durchsaniert und neu vermietet haben und dann eben gucken können, wollen wir das Objekt verkaufen, wollen wir es als Ganzes verkaufen, wollen wir einzelne Grundbücher davon einzeln verkaufen, das wäre ja auch eine Option, oder, und das hast du gerade schon gesagt, wollen wir es aus irgendeinem Grund einfach im Bestand halten, weil mit der Miete, die es dann hat, ist es Cashflow-positiv, und deshalb etwas, das man im Zweifelsfall eben auch behalten könnte, wenngleich das nicht das ist, worauf wir es abgesehen haben.
Ja. Also wir können mal hier was hinkriegen für die, die es auf YouTube angucken, so einen kleinen Drohnenshot von dem Objekt. Das, wir haben es liebevoll Straßenzug genannt. Und es ist für uns auch eine neue Dimension mit so einem Projekt. Also es stimmt nicht ganz. Wir haben sowas Ähnliches in Waldkreiburg mit dem Rotia jetzt auch gemacht. Und wir wollen hier gar nicht sagen, boah, immer fetter und immer größer und das immer besser. Und also wer uns kennt und hier schon länger zuhört, weiß, dass wir das alles nicht machen, weil größer, schneller, weiter und noch größer ist immer besser, sondern wir gucken uns halt Chancen und Opportunitäten an und hier glauben wir, dass es eine echt gute Opportunität ist und tatsächlich, ja, du hast einfach Skaleneffekte, ne? Also es ist schon, wenn das dann so ein ganzer, das ist ja jetzt wie so ein Quartier, wenn man so will, ja, also eigentlich viele Mehrfamilienhäuser zusammen, du hast natürlich schon, du kümmerst dich um ein Projekt, ja, und das ist schon Wahnsinn. Also wir haben auch ja ein Zwei-Parteien-Haus schon gekauft, ne? Das ist was ganz, ganz anderes und haben auch da schon euch öfter erzählt, wenn ihr die Chance habt, statt ein Zwei-Parteien-Haus irgendwann ein Zehn-Parteien-Haus zu kaufen und das reinpasst in euer Risikoprofil, auch von Volumen her, dann ist das Zehn-Parteien-Haus wahrscheinlich effizienter, ne? Und sowas, das macht jetzt hier natürlich schon Spaß von der Dimension und haben wir jetzt, also war jetzt schon ein cooler Moment für uns, ne? So, sowas in der Größenordnung machen zu können. Und machen zu dürfen. Und wie du es gerade gesagt hast, ich möchte nochmal auf diese Szenarien ganz kurz hinaus. Also wir haben ungefähr eine Bankrate von 715.000 Euro nach 2 Jahren, weil wir haben 2 Jahre tilgungsfrei. Ne? Und nach 2 Jahren ist die Bankrate 715.000 Euro. Im Moment ist die Miete 640.000 Euro. Wir wissen aber schon, mit den Leerwohnungen, die wir sanieren, gibt es bereits, und es gibt mir so ein tolles Gefühl, ja, also Andreas und Olli haben das bereits, die Handwerker sind auf dem Weg, ja, mit Kaufpreisfälligkeit sind die Handwerker auf dem Weg, diese leeren Wohnungen zu renovieren. Wir wissen, wir können die neu vermieten, und dann ist relativ klar, dass der erste Step an Mieten auch bedeutet, dass, also an Neuvermietung nach Renovierung, Sanierung plus gesetzlich möglichen Erhöhungen, sind wir schon bei 865 Miete. Also da sind wir quasi schon deutlich über der Bankrate, und dann gibt es noch Stufe 2 und Stufe 3, weil wir in den nächsten 3 Jahren kann man annehmen, und das macht halt auch wieder Spaß bei der Größe von Objekt, gibt es eine Annahme, wie hoch ist in den nächsten 3 Jahren die Fluktuation in so einem Haus. Ja, und das kommt dann statistisch auch relativ gut hin. Ja? Also mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit landest du da in dem Korridor, den du planst. Du kannst jetzt schlecht ein 4-Parteien-Haus kaufen und sagen, in den nächsten 3 Jahren ist jetzt meine Fluktuation wahrscheinlich bei 8%. Was bedeutet das jetzt? Wie viel von den 4 ziehen aus? Ja, das weißt du eigentlich gar nicht.
Aus einer Wohnung zieht einer von 8 aus.
Genau, so, also das geht gar. Aber jetzt bei der Größenordnung ist das halt eine relativ sichere Nummer, dass in den nächsten 3 Jahren sonst viele Wohnungen weiter leer werden, die danach von uns renoviert werden und zur Marktmiete vermietet werden. Das heißt, die Stufe 2, die wir zünden, die wird auch wahrscheinlich klappen. Und die Stufe 3, die wir zünden, ist dann schon über 1 Million Mieteinnahmen. Und wenn wir dann darauf den aktuellen Faktor nehmen und der Immobilienmarkt mindestens mal einfach so bleibt, wie er jetzt heute ist, und wir das in einem Jahr auch viel besseren Zustand haben und zum wahrscheinlich noch besseren Faktor verkaufen können, wie wir eingekauft haben und so, dann darf man da erwarten, dass da irgendwie vielleicht in 3-4 Jahren, wenn man es global verkaufen würde, man eine Wertsteigerung von 3-5 Millionen hinbekommen hat, durch das, was man da getan hat an aktiver Entwicklung. So. Und wenn man das dann unter dem Investorenkreis aufteilt, dann ist es doch ziemlich cool, was da rauskommt. Und nochmal für uns, in der Liste habt ihr das schon gesehen bei uns, ne? Unser Eigenkapital-Ticket hier ist ziemlich genau 1 Million, 1.020.000. Und das ist unser größtes Einzelinvest tatsächlich. Also wir glauben an die Jungs, wir glauben an das Projekt und sind super happy, dass das losgeht. Ich habe jetzt gerade, ihr könnt mal gerne, wenn ihr den Andreas und Olli finden wollt, auf LinkedIn die Nero-Gruppe. Ja, die haben sie jetzt gerade, das machen sie jetzt unter quasi neuer Flagge und haben da eine Brand ins Leben gerufen. Anscheinend waren sie gestern bei einer Weinprobe, habe ich auf LinkedIn gesehen. Genau, könnt ihr denen folgen. Und ich habe gerade eben eine Nachricht gesehen in einer Gruppe. Wir haben in dieser Mastermind-Gruppe, reden wir auch über Longevity und Ausdauertraining und wie man seine VO2 Max steigert, also fitter wird. Und dazu muss man ein hartes Intervalltraining machen und in der Herzfrequenzzone 54 bewegen. Schreibt der Andreas gerade, das braucht er quasi nicht, weil er fährt beim Immobilienankauf automatisch immer in Zone 4 und 5 mit seinem Pulsschlag. Und deshalb hat er das quasi auch schon erledigt. Und das war wirklich, die haben wirklich brutal gekämpft, diesen Deal nach Hause zu bringen. Was da dann an Details und Komplexitätsstufen aufgehen, fairerweise auch du, also ich war viel weniger involviert, du warst ja in das Finanzierungsthema extrem involviert, und bis man dann das Eigenkapital das sortiert hatte mit der Bank, und es gibt jetzt auch Stufen in dem Darlehensvertrag, wir müssen gewisse Mietsteigerungen auch erreichen und so für das Eigenkapital, was wir, damit das wieder frei wird, was wir im Moment noch zusätzlich gebunden haben, muss ein paar Sicherheiten reingeben und so, also ein wahnsinnig komplexer Deal dann auch, und ja, aber am Ende dadurch natürlich eine Riesenchance.
Ja, genau. Jetzt kommen wir da, wir haben mal ausgerechnet, ne? Wir kommen da jetzt, wenn wir das Objekt 5 Jahre halten, wir haben das jetzt auf 5 Jahre finanziert, auch um ein bisschen Puffer zu haben. Die eigentliche Entwicklung dauert nur so rund 3,5 Jahre. Dann den Profit, der da für uns quasi überbleibt, also unsere 25% von dem Gewinn nimmt und jetzt mal nur das Basisszenario nimmt. Das Basisszenario wäre 3,5 Millionen Euro Gewinn macht dieses Projekt. Und davon 25% wären 800, ein bisschen 1000. Und das bezieht man auf unser Eigenkapital von 1 Million. Und dann macht man einen echten internen Zinsfuß auf 5 Jahre. Also nicht einfach nur quasi den Faktor da, den man gesteigert hat durch 5 Teilen, sondern ein echter interner Zinsfuß, also mit Zinseszinslogik. Das wären nur, und ich sage jetzt bewusst nur, 13%. Das ist ehrlicherweise für ein Projekt in dieser Größenordnung und Komplexität mit allem, was da auch an Risiko drin steckt, zu wenig. Ne? Also für 13% echte Eigenkapitalrendite würden wir das nicht tun. Aber das ist halt das quasi das Basisszenario. Und dann ist das Tolle bei so einem Projekt halt, wenn man es dann auch nur ein oder zwei Faktoren höher verkauft bekommt, also quasi ein oder zweimal mehr die Jahresnetto-Kaltmiete im Verkauf bekommt, dann ist das jeweils direkt eine ganze Million Euro mehr Profit, die überbleibt. Ja klar, die wird auch wieder geteilt, aber dann wird sehr, sehr schnell werden dann aus 13% irgendwann 25% oder 30% oder sowas echter interner Zinsfuß. Und da macht es dann auf einmal total Spaß, weil dann ja auch aus der Investorenbrille, es ist halt ein Projekt. Du hast einmal einen Deal verstanden, geprüft, einmal so eine Partnerschaft mit Leuten angefangen, geschaut, dass das alles funktioniert, alle sich wohlfühlen und so weiter. Und es ist dann toll, wenn dann ein so großer Betrag an Eigenkapital mit so einer Rendite natürlich arbeiten darf. Ne? Und das würde ich mal sagen, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit diesen Zahlen in etwa am Ende da dann rauskommen. Wir werden, wie immer, ganz offen darüber reden und euch die nächsten Jahre mit auf die Reise nehmen, was aus unserem ersten Hannover-Deal passiert.
Genau, ja. Ansonsten, es gibt eigentlich nur Updates von den großen Projekten bei uns oder gar nicht. Ist eigentlich gar kein neues Update. Aber ihr habt es auch gehört, vielleicht in der Podcast-Folge Real Talk mit Roti. Das wollte ich nur hier der Vollständigkeit halber auch nochmal erzählen, dass dieser große Wald-Greiburg-Deal, dass das nicht untergeht. Ne? Da ist der Kaufpreis noch höher. Ich glaube, 18,5 Millionen. Da haben wir aber auch einen kleineren Anteil. Da ist unser eigenes EK-Invest 700.000. Und das ist, ja, es ist auch eine Riesennummer. Und warum machen wir das? Weil das Objekt besteht, könnt ihr in dem Podcast mit Roti genauer nachhören, aber es besteht aus einem älteren Gebäudebestand und aus einem größeren, aus einem neueren Gebäudebestand. Und der ältere ist irgendwie 70er Jahre und hat aber schon mal Heizung gemacht und so, aber ne, eher Altbestand. Und Neubestand ist Energieeffizienzklasse A und super und alles toll. Und da ist auch noch eine Baureserve drauf. Und der Quadratmeter Einkaufspreis ist einfach wieder so super niedrig. Und jetzt ist aber trotzdem das schon in der Größenordnung, auch für Wald-Greiburg. Wie viel Einheiten sind das? Ich glaube, das sind jetzt wirklich 300 Einheiten. Ne?
Ja, aber jetzt muss ich in unserer Bestandsliste nachgucken.
Da steht es, glaube ich, da stand es falsch drin mal. Habe ich auch, aber ist egal. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Wohnungen. Und jetzt muss man sich schon klar sein, so wie es aussieht, verkaufen wir den einen Teil an einem Stück, ja, den Altbestand, und können die Neuwohnungen wahrscheinlich aufteilen und sogar einzeln abverkaufen. Wenn du so eine Menge Wohnungen einzeln abverkaufst in einem Ort wie Wald-Greiburg, ja, das ist östlich von München, auf den Markt gibst, auf einen Schlag, das funktioniert nicht. Also das ist alleine nur von der Abwicklung her des Verkaufens schon ein Projekt, was ein paar Jahre laufen muss. Und dann haben wir da noch eine Baureserve, wo man vielleicht Reihenhäuser draufbauen kann und so. Genau, wo wir uns das auch anschauen wollen. Also Roti sich das anschaut, ob wir das machen. Und dann gibt es da also wirklich eine tolle Chance, wirklich Geld zu verdienen über die nächsten Jahre. Aber es ist natürlich auch wieder von der Dimension her, sowas dauert dann auch einfach länger, weil es größer ist. Du hast wieder einen Vorteil vom Skaleneffekt, aber alleine nur, weil es groß ist, dauert halt auch lange.
Ja, ja, und das ist ein Klumpenrisiko.
Genau, genau. Also wenn jetzt Wald-Greiburg aus irgendeinem Grund nicht funktioniert oder performen würde als Stadt und so, ne, oder du da irgendwo ein Problem, technisches Problem an der Immobilie hast, was vielleicht einen Großteil der Wohnung betrifft oder so, absolut. Ja, das ist immer die Downside. Genau, ansonsten kennt ihr vielleicht unser 40-Parteien-Haus, erscheint jetzt schon fast klein. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal in Joachimsthal war. Unfassbar, was das für ein Riegel war. Und ich dachte mir so, wie kann es sein, dass wir sowas gekauft haben? Ist ja irgendwie cool. Und das Ding ist jetzt wirklich sehr, sehr schön. Wir blenden an der Stelle hier auch mal ein Bild ein. Da haben wir ja uns wirklich viel gekümmert um Außenanlagen, alles gemacht. Und ich finde das sehr, sehr toll. Aus vollem Grund, dass das da passiert ist. Ich kenne ja den Business Case oder wir kennen den Business Case, der dahinter steht. Und dieses Objekt, wir haben es oft hier vorgestellt, ne, und kennt ihr wahrscheinlich auch, dieses Objekt funktioniert, macht einen super Cashflow, ist wirklich ein toller Rendite-Case, läuft irgendwie bei einem 8,5% der Mietrendite rum und da sind noch Finanzierungen drauf, die teilweise zu Niedrigzinsen auch noch finanziert waren. Also toll. Und Es hat aber ein sehr niedriges Quadratmeter Kaufpreisniveau. Ich weiß nicht, für was wir eingekauft haben, aber das dürfte unter 1000 Euro auf dem Quadratmeter sein, weil es eben ja in Brandenburg irgendwo ist, ne? Also noch ein Satellit vom Satellit. Wir konnten aber da sehr gut vermieten, haben wir vorher gecheckt und wissen wir und sind auch happy und haben in der Neuvermietung auch mehr Miete erzielt und so. Und ich finde es so cool, dass diese Immobilie, die war von außen hässlich, die Fassade war dreckig vorne. Hinten die Fassade waren die Balkone abgegammelt und so, dass man eigentlich Sicherheitsbedenken hatte. Jetzt sind da komplett neue Balkone dran und die Fassade ist gedämmt, ist richtig cool. Und jetzt hat man noch die ganzen Außenanlagen, die ganzen Weg außenrum und alles. Es sieht einfach richtig, richtig schön und gepflegt aus. Und sowas kostet ja schon wirklich viel Geld. Aber trotzdem.
Man schüttelt echt den Kopf zwischendurch, wie viel Geld,
ja. Ja. Und aber die Kalkulation geht auf und das macht so Freude, dass sowas in München, ja, funktionieren würde, weil du auf einem Niveau einkaufst von 6000 Euro auf dem Quadratmeter. Ist klar, scheißegal, was der Rasen drumherum kostet. Aber dort musst du schon hart rechnen, dass das funktioniert. Und es war dann auch teurer als gedacht. Aber wir haben halt eine gute Mietperspektive dort gehabt und haben selber uns viel Mühe gegeben in der Neuvermietung und das Bodo und Martin eben sehr gut gemacht und umgesetzt. Und jetzt ist dieses Haus so viel schöner und cooler als vorher. Und wir können es vermieten für, ich weiß nicht, ich glaube 10 Euro auf dem Quadratmeter oder mehr, wenn da eine Wohnung frei wird. Und haben einfach ein tolles Haus, fit for the future, mit geilem Cashflow, macht riesig viel Spaß und eben ein Projekt, was gleichzeitig, was automatisch für 40 Wohnungen funktioniert. Ja. Okay, also, das war mal ein bisschen aus unserem Portfolio.
Ach, genau, vielleicht, das haben wir gerade im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen, aber PLMS quasi, die Wohnungen sind fast alle. Ja. Das können wir noch erzählen. Ne? Also wir haben einen Bauträger mit Per und Lasse, mit zwei Freunden zusammen gegründet und stellen QNG-Neubauwohnungen her, also die quasi diesen eingebauten Riesensteuervorteil haben, wenn man die kauft. Kaufen selber aus dem Haus auch was, weil es wirklich steuerlich total spannend ist, dass man da eine Abschreibung jetzt gerade hat, die höher ist, als man das bei Denkmalimmobilien sonst bekommen hat. Nur, dass man nichts mit der Denkmalsanierung zu tun hat, sondern einfach einen schönen Neubau kauft. Das ist wirklich super spannend, finde ich, wenn man halt so eine einfache Immobilieninvestition sucht und jemand ist mit einem guten Gehalt irgendwie dauerhaft. Genau, und da haben wir das erste Haus, haben wir, glaube ich, vor ein oder zwei Malen schon gesagt, jetzt fast alles reserviert irgendwie, gerade bei Baustart schon. Also super viel Nachfrage.
Alles reserviert.
Ja, ich wusste nicht, ob wir da schon alle reserviert hatten, als wir drüber geredet haben, aber wie auch immer, doch, haben wir, ja, hier steht meine Notiz, die Baggerrollen, alle Einheiten reserviert, haben wir kommentiert, genau. Und genau, jetzt ist ja immer die Frage, also von, ja, ich möchte das kaufen, reserviert, zu Finanzierung unterschrieben und ich sitze beim Notar, da kann je nach Ding auch ganz schön was vom Wagen fallen und hier ist das exakte Gegenteil der Fall, einfach einer nach dem anderen läuft zum Notar und beurkundet das, was dafür spricht, dass das einmal wirklich ein spannendes Produkt, glaube ich, ist, dass die Leute wirklich verstanden haben, warum es für sie cool ist, das gerne haben wollen, dass Per und Lasse da auch einfach einen tollen Job machen, was Tolles hinstellen und ja, glaube ich, ist cool, ne? Man bekräftigt uns total auf dem Weg, den wir da eingeschlagen haben und haben wir letztes Mal schon gesagt, wenn jemand Grundstücke in und um Dortmund hat, wir freuen uns, weil wir haben Bock, noch viel, viel mehr zu bauen.
Genau. Ja, sorry, ich habe gerade nebenbei ganz schnell was reinschieben müssen, weil ich so Hunger habe. Hast du einen Adventskalender bekommen?
Ja, also Steffi und ich haben gemeinsam so einen Paar-Adventskalender, so einen ganz netten, aber das ist jetzt nicht mit Schokolade essen, sondern ein bisschen Sachen irgendwie zum gemeinsamen drüber nachdenken, reden und so weiter. Ist eigentlich ganz nett gemacht.
Ah ja, okay. Also genau. Mir hat meine Frau einen Adventskalender selbst gemacht.
Mit 24 verschiedenen Proteinriegeln?
Also das glaube ich nicht, dass es 24 sind, aber auf jeden Fall waren jetzt mal ein Proteinriegel drin von Mor mit Lebkuchen-Flavor. Was also schon sensationell gut schmeckt.
Und ich sitze hier, ich habe auch echt Hunger, ich habe auch vergessen, mir was zum Snacken mit hochzustellen.
Bin das hart, ist lecker. Also muss auch sagen, wenn man dann einen so einen gegessen hat, ist so wieder okay mit dem Hunger. Also es ist, das kann ich nur empfehlen.
Ja, ja, danke schön.
Jugend mit der Ecke und Schadensfreude, gell?
Ich werde dann mal den Vorschlag droppen, dass die beiden sich mal über das Thema Adventskalender nochmal unterhalten, vielleicht.
Ich habe auch einen gemacht, ja.
Ja.
Just saying.
Ach du?
So.
Ja. Ja, nee, ja, ich ja. Komme ich jetzt nicht rein in die.
Ja. Also das ist, da ist ein Geburtstagsgeschenk noch einfacher besorgt als so ein Kalender selbst gemacht.
Ja.
Zumal ich das Feedback letztes Jahr erhalten habe, dass man gemerkt hat, dass es nicht mehr ganz so mühevoll war wie im Jahr davor bei der Einzelauswahl der Dinge. Genau. Okay, das war unser Portfolio. Was gibt's zu Immocation zu erzählen? Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und es war ein wahnsinniges Immocation-Jahr. Erstmal vielen, vielen Dank für das unfassbare Interesse an der Immocation Masterclass. Wir dürfen es jetzt seit 2018 machen. Wir haben unglaublich viele Bewerbungen erhalten. Jetzt in dieser Bewerbungsphase, wir vergeben ja gerade die Plätze für die Masterclass 2026. Ja, also das ist jetzt gerade langsam vorbei, glaube ich, wenn ihr das hier hört.
Die Bewerbungsphase ist auch schon vorbei.
Also die ist schon vorbei, genau. Und wir führen dann noch die Gespräche und so. Und die Gespräche sind dann auch durch wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört. Aber vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir nochmal der Stefan, ich, das ganze Immocation-Team, seit Jahren, wir hängen alles in dieses Programm rein. Allen voran unsere 20 Coaches. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier mit den Coaches, Abschlussworkshop war davor, da haben sie die Teilnehmer wieder transformiert quasi und ich bin unfassbar dankbar, dass wir das auf diese Art und Weise machen dürfen, dass wir ein Team haben mit so viel Expertise in der Breite, dass wir hier wirklich echtes Wissen vermitteln, dass wir die Leute von A nach B bringen, dass wir einfach so ein großes Team sind und das möchte ich, dass das wirklich jeder versteht, der hier zuhört. Viele freuen sich dann ganz speziell, wenn sie Stefan und mich sehen und wollen ein Foto machen und so und natürlich auch mit unseren Coaches, aber so auch auf dem Festival natürlich, weil ihr kennt uns wahrscheinlich am besten, weil ihr YouTube-Videos guckt und Podcasts hört. In der Masterclass sind unsere Coaches, wir sind Immocation, ist ein Team und Immocation war nie eine Marke, wo wir irgendwie sagen oder eine Community, da gibt es den einen geilen Vorturner. Und er ist besonders cool, weil er die allercoolsten Sachen macht und er ist eh der allergeilste und weil er der Guru ist, werdet ihr automatisch alle toll.
Ja, und zu allerletzt wir. Wir haben in Relation zu dem Coaching-Team am allerwenigsten Ahnung von den Dingen. Ja.
Richtig. Und wir glauben, dass Immobilieninvestments wirklich viel mit Wissensvermittlung, viel mit echter Umsetzung, mit Hilfe Step-by-Step in der Praxis zu tun hat. Und deshalb machen wir ja auch kein Show-Off von einzelnen Leuten oder uns oder irgendwas, versuchen das zumindest nicht, sondern wollen wirklich immer in der Sache mit euch darüber sprechen und dass die Masterclass so aufgebaut ist, wir so ein tolles Team haben und euer Interesse und so riesig daran ist, das bekräftigt uns sehr, dass das der richtige Weg ist. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank für unfassbare 2 Tage in Leipzig. Das war für Stefan und mich auch, ich habe es in der Eröffnung auf dem Immocation Festival gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Es ist ein unglaublicher Moment, auf dieser Bühne stehen zu dürfen. Es waren knapp 5000 Leute dann bei der Eröffnung vor uns gestanden und wir durften quasi in einer Messehalle die Messe eröffnen, die jetzt nur Immocation war mit zig Bühnen und Deep Dives und Ständen und eine Ausstellerfläche, wo Fertighäuser reingebaut wurden und also eine unfassbare Spielwiese für Immobilieninvestoren. Und ich habe zurückgedacht in dieser Anfangs Mini-Eröffnungsrede an die Entscheidung, damals meinen Job zu kündigen, weil Stefan und ich entschieden hatten, wir machen uns auf die Reise, eine Immocation aufzubauen. Und die Versuchung damals war natürlich da, das eben nicht zu tun, weil hier geileres Gehalt, besserer Firmenwagen, was hat man mir nicht alles versprochen, wenn ich quasi dann doch ein bisschen noch bleibe oder das vielleicht nicht durchziehe. Was glaubt ihr, wie happy und froh ich war, als ich da jetzt auf dieser Bühne stehen durfte, dass Stefan und ich diesen Weg gegangen sind und das hier aufbauen durften. Also ganz, ganz viel Demut, ganz viel Freude, euch da so zu sehen in Leipzig. War geil, oder?
Ja, es war der Wahnsinn. Wir haben ja einmal alles auf den Kopf gestellt. Erstmal eine viel größere Location, dann waren 5000 Leute von euch da. Also wir haben das Ding irgendwie jetzt quasi doppelt so groß gemacht. Es geht uns überhaupt nicht darum, dass das so groß wie möglich sein soll, aber wir wollten ja so ein wahnsinnig reichhaltiges Angebot machen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, was man dort vor Ort tun kann, womit man die Zeit verbringen kann. Das braucht relativ viel Raum. Das macht nur Spaß, wenn sich das dann nicht verläuft. Also wenn sich das dann nicht total leer anfühlt, weil das ist dann von der Stimmung auch blöd, ne? Und so war es wirklich. Es war einfach perfekt. Also wir haben es auch ganz viele in den Feedbacks bekommen. Es war groß und es gab viel zu entdecken und es war aber gleichzeitig weder überfüllt noch leer. Es war einfach super. Du hast immer überall tolle Leute getroffen, aber bist auch drangekommen und so weiter. Und das hat wirklich toll funktioniert. Und wenn man es mal ein bisschen zerlegt, wir haben diesen riesen Aufwand betrieben, diese neben der großen Mainstage und quasi einer Stage, wo es dann auch einen Einsteiger-Workshop gab und ganz viele inspirierende Geschichten zu hören gab, dann auch diesen Deep-Dive-Bereich das erste Mal zu machen. Wir haben ja gesagt, wir bauen für euch den größten Immobilien-Workshop der Welt. Es gab dann über 60 verschiedene Deep-Dives. Und das Feedback zu genau diesen Deep-Dives war der absolute Wahnsinn. Also es gab so viel Lob zu der Auswahl, zu der Vielzahl von möglichen Themen, zu der Qualität, weil man so tief dann in Einzelthemen reingehen konnte, was da an Mehrwert rübergekommen ist. Und ja, das war ein riesengroßes Experiment, auch das, wie wir das technisch umgesetzt haben mit Kopfhörern und so weiter. Und toll, dass das funktioniert hat. Vielen Dank für all das Feedback, das wir von euch bekommen haben und für, sagen wir, das mit der Kreditkarte wird immer am meisten Feedback, das beste Feedback gegeben, ja, für die wahnsinnig vielen von euch, die sich auf dem Festival noch entschieden haben, ich kaufe jetzt sofort ein Ticket für diesen Pro-Bereich im nächsten Jahr. Genau, das hat uns sehr, sehr bestätigt in dem Weg, den wir da eingeschlagen haben und genau den werden wir weitergeben. Es wird also auch nächstes Jahr wieder natürlich diesen tollen Deep Dive Bereich, diesen Pro Bereich geben, aber es wird natürlich auch für diejenigen von euch, die vielleicht noch weiter am Anfang stehen, eine Mainstage mit sehr, sehr vielen Vorträgen zu allen möglichen Leveln geben. Es wird wieder ganz, ganz viele tolle Aussteller und Partner geben, wo ihr einfach Unternehmen findet, die für eure Immobilienreise wertvoll relevant sind, die euch weiterhelfen können, die euch helfen, dass euer Leben einfacher wird. Es wird wieder eine Bühne geben mit einem Einsteiger-Workshop, tollen Geschichten und so weiter. Wir werden an ganz, ganz vielen kleinen Details arbeiten. Also wir haben hunderte Feedbacks von euch schriftlich bekommen, ausgewertet und werden überall gucken, auch wenn irgendwo logistisch was noch nicht perfekt funktioniert hat, dass wir genau diese Kleinigkeiten noch wieder 20-30% besser hinkriegen und ja, schauen, dass wir das Konzept in Summe beibehalten, es sich aber für jeden lohnt, da nächstes Jahr wieder hinzukommen. Und genau dazu wollen wir euch sehr gerne, wenn ihr denn noch kein Ticket habt, auch für nächstes Jahr schon wieder einladen. Genau, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nee,
genau. immocation.de/festival. Wir freuen uns sehr auf nächstes Jahr und werden dieses Ding noch weiterentwickeln. Es war absolut Gänsehaut und wir versprechen euch mit diesem Festival euch jedes Jahr, egal wo ihr steht, jedes Jahr einen Grund zu geben, dahin zu kommen. Ihr werdet neue Inhalte haben, ihr werdet tiefergehende Inhalte haben, ihr werdet abgeholt, wenn ihr Einsteiger seid. Das ist der Ort, an dem einmal im Jahr die privaten Immobilieninvestoren in Deutschland zusammenkommen und die wir wirklich weiterbringen. immocation.de/festival.
Gibt es übrigens, genau, gibt es jetzt noch den Super Early Bird Preis gerade. Richtig. Und es dauert aber jetzt nicht mehr lange. Ich weiß nicht genau das Datum, wann das Team das jetzt umschaltet. Es dauert jetzt nach dem Release von dem Podcast nicht mehr lange, dass der Preis da hochgeht. Also wenn das für euch relevant ist, dass ihr da nicht unnötig viel Geld bezahlen wollt, beziehungsweise euch noch ein Schnäppchen sichern wollt, macht das. Schnappt euch, ja, ganz viele gemacht, ne? Schnappt euch einen Freund, eine Freundin, die mit Immobilien noch gar nicht so viel zu tun hat, um sie mit reinzuholen. Wenn ihr schon drin seid, schnappt euch irgendwen, den ihr von irgendeinem Stammtisch kennt, irgendjemanden, mit dem ihr Freude habt, das Thema gemeinsam zu machen. Nutzt die Fahrt hin und zurück schon, um euch über Projekte und Immobilien auszutauschen. Vor Ort werdet ihr andere Leute kennenlernen. Also schnappt euch jemanden, den ihr mitbringt. Wenn nicht, auch kein Thema. Es gibt nämlich 1000 Möglichkeiten zum Netzwerken und Leute kennenzulernen. Auch das wird funktionieren. Also immocation.de/festival. Wir freuen uns auf euch.
Genau, so, letzte Rubrik des Spaziergangs, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter. Wir picken uns ein Thema raus. Ihr wisst, was uns gerade viel beschäftigt, ist irgendwie auch Longevity. Ne? Wir haben sogar eine Firma gegründet, die Long Game heißt. Fangen jetzt gerade an, dort ja hoffentlich Menschen zu transformieren zu dürfen. Also nicht wir, sondern der Laurenz und der Markus, ja, Dr. Markus Trissler. Und der Laurenz, der Gründer, und die beiden geben Vollgas, ein bisschen mit unserer Hilfe. Und das macht uns große Freude. Darüber würden wir wahrscheinlich am allerliebsten immer sprechen. Möchte euch nur sagen, wenn euch das interessiert, weil wir so viel drauf angesprochen werden, immocation.de/longevity, da könnt ihr auf einen Verteiler euch anmelden und dann kriegt ihr alle Infos. Ja, da kriegt ihr vor allem erstmal eine ganze Menge E-Mails mit Inhalt. Einfach nur wertvoller Inhalt, wie, glauben wir, sollte man sich um sich selbst kümmern, um sich für die nächsten Jahrzehnte gut aufzustellen. Verständlich geschrieben, so dass man es auch umsetzen kann, eine Chance hat, das alles zu verstehen. Und da informieren wir euch auch über das, was wir da vorhaben mit der Firma. Ja, wir haben jetzt die ersten 35 Leute aufgenommen in ein Programm, wo wir Bluttests, Bestandsaufnahmen und so weiter alles machen. Das ist Wahnsinn, was wir da auf die Beine stellen wollen, weil wir glauben, wir können wirklich Lebensjahre noch und nöcher in Deutschland hinzufügen bei den Leuten. Genau, das vorweg. Und jetzt haben wir uns aber für heute rausgesucht, dass wir sprechen über etwas, oder zwar über das Thema Priorisieren, knallhartes Priorisieren. Wie kriegt man es hin, gewisse Dinge umzusetzen? Wie kriegt man es hin, wenn ich sage, ich möchte mich aber jetzt um Immobilieninvestments kümmern und ich möchte zum Beispiel so und so viel, weiß ich nicht, Angebote in der Akquise rausschicken oder ich möchte zum Beispiel jetzt endlich Sport umsetzen oder Ernährung oder keine Ahnung, was auch immer. Wie kriege ich das priorisiert und kann das wirklich in meinen Alltag packen? Möchtest du anfangen, Stefan?
Ja, also mit Priorisieren bist du ja schon so ein bisschen eigentlich auf dem Lösungsweg, ne? Ich glaube, die Frage davor ist ja, was sind denn die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, bei denen ich möchte, dass sie in meinem Leben passieren? Und das kann sein, dass ich das Thema Immobilien umsetzen möchte, also etwas für meine langfristige finanzielle Unabhängigkeit tun möchte, was Zeit kostet. Das kann sein, dass ich sage, ich arbeite so wahnsinnig viel. Es gibt aber etwas, das ist zum Beispiel mir auch immer eine Herzensangelegenheit. Ich habe auch ein Hobby, ne? Also ich habe ja das Fliegen als Hobby. Ich möchte, dass ich jede Woche ein bisschen Zeit auch für dieses Hobby zur Verfügung habe. Oder ich sage, ich muss was für meine Gesundheit tun und Sport ist wichtig und ich muss das irgendwie, möchte das irgendwie für mich in meine Woche integrieren. Ja, ich glaube, ich muss erstmal hingehen und muss identifizieren und nicht alles Gleichgewichte, sondern was ist denn jetzt etwas, das mir wirklich besonders wichtig ist, etwas, das eben Priorität genießen soll. Und dann muss ich es hinbekommen, dieses Thema, und das glaube ich, ein Begriff, den du irgendwann mal geprägt hast, ich muss es einfach knallhart reinfahren, ne? Ich muss es einfach als unverrückbar, unveränderbar in meinen Kalender reinprügeln. Das steht da, ist eingetragen und diese Zeit existiert einfach nicht. Also so mache ich es zum Beispiel mit, für mich persönlich, mit Sport und mit dem Fliegen. Das wird Wochen, teilweise Monate vorher quasi entlang der großen Tagesveranstaltungen, die in meinem Kalender ganze Tage blockieren, ja, wird dann drumherum geplant und genau gesagt, hey, heute in 3 Monaten, an einem Dienstag im Februar, ja, da gehe ich fliegen. Das steht da heute drin. Da steht auch drin, dass ich an dem Mittwoch Kraftsport mache und dafür sind 2 Stunden blockiert. So, wenn ich das so konsequent mache und diese Dinge als allererstes einplane und dann hinterher wirklich so innerlich agiere, als ob diese Zeit nicht zur Verfügung steht, dann muss sich alles andere fügen. Es gibt ja auch dieses oft bemühte Bild, mit welche Kugeln du jetzt als erstes quasi irgendwie in dein Gefäß reintust. Und wenn du die Kleinen zuerst reintust, passen die Großen hinterher nicht mehr rein. Du musst die Großen zuerst. Ist immer dasselbe, oder? Du musst halt gucken, was ist mir wirklich wichtig? Und das muss dann wirklich gesetzt sein und alles andere muss dann drumherum fließen. Dann kommt ja oft das Bedenken mit, ja, aber dann passen die anderen Sachen nicht mehr rein und das geht dann nicht. Es sind in Summe einfach zu viele Themen, zu viele Kugeln. Und ich glaube, da belügt man sich immer ein bisschen selber. Also ja, es geht nicht immer alles und irgendwas anderes funktioniert dann vielleicht nicht mehr, aber wenn ich entschieden habe, das ist für mich gerade besonders wichtig, okay, dann folgt da halt raus, dass irgendetwas anderes jetzt gerade nicht die gleiche Priorität genießen kann. Und außerdem nehmen sich ja ganz, ganz viele Zeit eben, ganz, ganz viele Dinge auf eine erstaunliche Art und Weise genau so viel Zeit, wie gerade zur Verfügung steht. Und wenn ich mir erstmal die Zeit für die wichtigen Dinge wegnehme und für den Rest steht einfach weniger zur Verfügung, dann erzeugt das oft ganz von selbst einen Lösungsdruck, dass das auch mit weniger Zeit klarkommt. Ja? Und ich glaube, genau darum geht's. Es ist ja, weil wir haben 24 Stunden am Tag. Es kann ja nicht sein, dass durch irgendeinen magischen Zufall die Dinge, die wir unbedingt tun müssen in unserem Leben, sich pro Tag auf genau 24 Stunden aufaddieren. Es ist aber nicht in 22 zu machen, es benötigt aber auch keine 26. Es ist total offensichtlich, dass das alles im Kopf gemachte Selbstverarsche ist. Natürlich kann ich in Summe die anderen Dinge um eine Stunde kürzen, wenn ich stattdessen ganz bewusst eine Stunde in irgendein neues Thema investieren möchte. Das ist nur eine Frage der Entscheidung, also einer echten, knallharten Priorisierungsentscheidung, bei der ich mir dann bewusst mache, etwas anderes findet dann nicht mehr so statt, wie es vorher stattgefunden hat. Sondern ich glaube, das ist etwas, wofür das ich echt für echt brenne, weil anders finden große Veränderungen einfach nicht statt im Leben. Es ist so leicht, ich müsste und sollte mal jahrelang vor sich herzuschieben und dann passiert es halt einfach nicht.
Ja, ich erzähle kurz eine Geschichte von mir persönlich und habe dann eigentlich nur eine inhaltliche Ergänzung. Ich bin natürlich zu 1000% einig zu dem, was du gerade gesagt hast. Genau, ich erzähle jetzt bewusst, wie ich mir Sport rein priorisiert habe. Warum? Berufliche Dinge kriegen wir ja auch irgendwie hin. Also Regelcalls, die man verabredet mit Leuten, kriegt man ja auch irgendwie hin. Ne? Seine Tätigkeiten im Büro kriegt man ja auch irgendwie hin. Die scheint man offensichtlich so zu priorisieren. Jetzt ist bei mir natürlich das ganze Immobilieninvestoren-Dasein, das ganze Immocation-Dasein auch beruflich. Ne? Aber ihr könnt genauso sagen, okay, ihr nehmt euch jetzt vor, ihr wollt jetzt halt mit Immobilieninvestments nächste Stufe zünden und euren krassen Akquiseprozess umsetzen, zum Beispiel. Oder die Entwicklung aus einem Projektes vortreiben und dafür braucht ihr Zeit und keine Ahnung. Ich habe Krafttraining angefangen vor ungefähr 1,5 Jahren und ich habe seitdem kein einziges Workout von dem Krafttraining verpasst. Ne? Erstmal ist die Motivation bei mir da eine sehr große gewesen, weil ich mich eingearbeitet habe, warum ich das jetzt machen will und so. Und das heißt, ich habe mir teilweise, es gab Wochen da Trainingspläne, da musste ich es 3-mal die Woche machen, Trainingspläne, da musste ich es 4-mal die Woche machen, zwischendrin noch irgendwie ein bisschen Cardio, aber immer 3 oder 4 Mal und ich habe das im Voraus geplant und ich habe nicht ein Workout verpasst, außer 2 Wochen lang, da hatte ich Grippe. Das war irgendwann mal vor einem Jahr jetzt. Warum habe ich keins verpasst? Weil ich es, wie Stefan sagte, ich habe es in den Kalender eingeplant, eingetragen und ich habe es gepflegt und mich darum gekümmert, wie ich das sonst mit anderen wichtigen Terminen auch tue. Also würde ich es verpassen, unsere Kinder vom Kindergarten abzuholen? Selbstverständlich nicht. Würde ich es verpassen, sie hinzufahren? Selbstverständlich nicht. Mein Tag ist da drumherum geplant, dass das funktioniert. Und wenn klar ist, ich fahre die Kinder oder ich hole sie ab, dann passiert das. Und dann bin ich auch pünktlich. Ja, geht ja gar nicht anders, dann steht das Kind allein auf der Straße. Ist vollkommen logisch. Ja, würde ich irgendwelche Regelcalls verpassen oder nicht teilnehmen, ja, vielleicht kommt man mal 2 Minuten zu spät und vielleicht ist man auch mal so, dass man einen Tag vorher einen Regelcall irgendwie absagen muss, weil was ganz Dringendes anderes passiert, aber in aller Regel finden die statt und genauso habe ich jeden Sportslot auch behandelt und ich trage mir das dann ein, wie du auch, weit voraus im Kalender und ich mache mir schon Gedanken über nächste, über übernächste Woche. Es war nicht einfach, ne? Also da waren dann Workouts dabei oder sagen wir harte Themen in der Projektentwicklung, ne? Wo du genau schon weißt, okay, fuck, das ist an sich schon so schwer, dieses To-Do umzusetzen, dieser Slot, wenn der kommt. Ich habe schon Schiss davor, weil es jetzt eins von diesen ultra harten Workouts ist. Und dann siehst du auch noch, an dem Tag geht's nicht. Wir haben den ganzen Tag einen Drehtag und ich fahre morgens die Kinder. Ich kann es an dem Tag nicht machen. Dann muss ich aber dieses Workout auf den nächsten Tag verschieben und muss irgendwie das vielleicht im Wochenende, muss noch mit meiner Frau reden, dass ich am Wochenende einmal mehr Sport, irgendwie, dass ich es unterbringen muss. Ich muss halt vorher das dann verschieben oder muss es möglicherweise einmal in Ausnahmefällen abends um 20 Uhr machen, was mich brutal abfuckt, aber da muss ich dann halt auch durch im Zweifelsfall. Aber ich muss mich darum kümmern, dass dieses Pensum, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich erledigt wird. Und ganz stumpf, und so funktioniert es bei allen Projekten, die man umsetzen will, setzt das Pensum um, das ihr euch vorgenommen habt. Also versucht gar nicht das Ergebnis und, oh, wie weit bin ich schon? Habe ich jetzt einen geilen Deal gefunden? Habe ich jetzt Muskelmasse zugenommen? Oder ist jetzt das passiert oder so? So, ihr habt euch ein Pensum vorgenommen, liefert es ab und stellt sicher, dass ihr es wirklich abliefert. So, also das ist das inhaltliche Beispiel. Was ich ergänzen möchte ist, eure Lebensumstände machen das Ganze natürlich deutlich einfacher oder deutlich schwieriger, je nach Lebensumständen. Was macht es deutlich schwieriger? Wenn man Kinder hat zum Beispiel. Brutal. Ne? Muss man erstmal lernen, damit umzugehen und das entsprechend zu machen. Habt ihr noch keine Kinder? Wunderbar. Executed mehr. Ihr habt einen sehr großen Vorteil. Ja?
Ich möchte das nochmal betonen, falls euch das nicht bewusst ist.
Ja.
Das ist deutlich einfacher.
Genau. Also ich bin typischerweise morgens ab 8.15 15 der Herr über meine Zeit. Vorher war ich das ab 6 Uhr morgens. Ja? So, das ist ein großer Unterschied. Was es deutlich schwieriger macht, wenn ihr einen Bürojob habt mit Anwesenheitspflicht, finde ich unfassbar krass. Hatte ich nicht. Also ich hatte nie Anwesenheitspflicht im klassischen Sinne, aber trotzdem war ich viele Tage die Woche im Büro. Und dann bist du ja Spielball dieser ja, Organisation oder was da auf dich zukommt und so. Und da musst du, also eventuell kannst du da noch andere Dinge tun, wie eben das dann reinmanagen, dass du da Immobilienakquise machst. Was wahrscheinlich schwierig wird, ist Gewichtstraining mitten im Büroalltag. Aber da musst du dir deine, du musst ein System finden, Freiheiten finden, dass das geht. Ne? Und wenn du jetzt quasi den vollen Büroalltag hast plus Kinder, ist das die höchste Eskalationsstufe und ist uns vollkommen bewusst, wenn wir darüber reden, dass das schwierig ist, aber es lohnt sich nichts mehr, ganz egal, was ihr dann mit eurer Zeit macht, als zu versuchen, an diesen Freiheiten zu arbeiten. Na, ihr wollt wahrscheinlich Zeit mit euren Kindern verbringen, dann schafft euch diese Inseln, wo ihr das tut und mit freiem Kopf auch wirklich genießen könnt. Ihr wollt wahrscheinlich nicht 60 Stunden in eurem Bürojob stecken, dann hört auf damit. Es wird am Ende niemandem etwas bringen, außer eurem Büro und der Firma, die da dahinter steht. Ja, macht es, macht euren Job gut, trefft, weiß ich nicht, klare Vereinbarungen, vielleicht könnt ihr ein bisschen reduzieren, vielleicht könnt ihr euch Zeitpolster schaffen, in denen ihr euch um euch kümmert, um eure Immobilien kümmert, um die Dinge kümmert, die euch im Leben wirklich voranbringen, die euch glücklich machen, die euch dann entspannter machen und die ihr dann auch wirklich reinpräsieren könnt. Also das will ich schon hinzufügen. Die Rahmenbedingungen muss man schon versuchen, sich so zu gestalten, dass die Chancen einfach besser werden, dass man Dinge auch wirklich reinpriorisieren kann.
Ja, ja, aber auch solche Entscheidungen im Job zu treffen, im Zweifelsfall, ist ja Teil davon, aus einer Priorität dann Aktionen folgen zu lassen. Ja. Ich kann nicht zusätzlich zu meinem normalen Leben mit Familie und Freunden sagen, ich möchte jetzt auch noch, jetzt nehmen wir wieder beliebiges Beispiel, also Sport unterbringen oder Immobilien als Thema unterbringen, aber ich möchte unverändert die 60-Stunden-Woche im Job machen, weil ich irgendwie möchte ich Immobilieninvestor werden und mich da finanziell frei arbeiten, aber eigentlich habe ich auch immer noch im Kopf, dass ich genau so weiter Karriere machen muss und genau diesen Weg entlang rennen muss im Hamsterrad, wie ich das vorher immer wollte. Es geht nicht alles gleichzeitig. Da priorisieren ist halt nicht entscheidend, die Dinge in eine Reihenfolge zu bringen zeitlich. Und priorisieren ist zu entscheiden, welche Dinge man wirklich ändert und dann auch nicht mehr macht. Was ja. super befreiend ist, was ist ja. super befreiend ist, wenn man dann so eine Entscheidung mal getroffen hat und einfach dazu steht. Ja. Genau, nochmal mit allem Verständnis dafür, dass Lebenssituationen beliebig kompliziert, einschränkend sein können und dass es mit Sicherheit auch Situationen gibt, in denen manche von diesen Dingen auf geradezu absurde Weise überhaupt nicht möglich sind. Und da ist jetzt irgendwie ich quasi als Paar gemeinsam irgendwie ein Kind, ist ja noch eine super einfache Situation wieder im Vergleich zu ganz vielen anderen Sachen, die man sich jetzt gar nicht vorstellen mag. Also ja, bitte nicht in den falschen Hals kriegen, aber ich glaube, die Grunddenke ist die gleiche und ja. auch Lebenssituationen ändern sich ja irgendwann und im Zweifelsfall auch in kleinen Schritten. Ne? Auch 10 Minuten am Tag für das richtige Thema ist besser als 0 Minuten. Und vielleicht findet man die dann ja. Genau.
Genau. Kurze Vorankündigung, weil sich meine Lebenssituation auch ändert bald. Und dann wird das, was wir gerade alles gesagt haben, auch einem neuen Test unterzogen. Ne? Ihr habt es vielleicht gesehen auf Instagram oder so. Ich werde nochmal Papa. Und das ist Anfang Februar mutmaßlich soweit. Mal gucken, weiß man ja nicht so genau.
So ein kleines bisschen fände ich es ja schön, wenn es mitten im Winterurlaub mit der Familie losgeht.
Ah, ja. Und dann wahrscheinlich
schön. Die Kinder sind gerade angezogen, endlich auf der Skipiste beim Lehrer. Ja. Du hast deine 2 Stunden für dich selber und dann kommt der Anruf. So. Und
dann kommt der Anruf, die wehen.
Jetzt.
Ja. Also wir werden sehen. Ich sage das euch nur deshalb, weil wir im Podcast natürlich weitermachen, aber ich möchte mir volle 8 Wochen Fokus und Priorisierung darauf setzen können und dürfen. Und das kann ich, glaube ich, als Unternehmer glücklicherweise so entscheiden, dass die Kleine ja, hier gut den Weg in die Welt findet und ich mich um meine Frau und die ganze Familie kümmern kann. Ich werde in der Zeit quasi nicht arbeiten. Mal gucken, ob ich 2, 3 Webinare gegen Ende dieser 8 Wochen mache, aber ansonsten werde ich nicht arbeiten. Das heißt, der Podcast wird aber nicht aufhören. Ich werde vertreten durch Martin Grzeszewski. Den kennt ihr wahrscheinlich, einer unserer Coaches, Co-Investor. Wir sind befreundet wirklich miteinander. Der kann das bestmöglich machen. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Spaziergang dann auch stattfindet zwischen Stefan und Martin. Möglicherweise bringt Martin noch Bodo mit. Ja, die sind ja auch sehr gut befreundet und Co-Investoren. Und mit denen haben wir einen Großteil unserer Immobilien zusammen, also unsere Buy-and-Hold-Bestände. Und deshalb glauben wir, das ist eine coole Sache, wenn die mich da vertreten. Genau, das als Ankündigung vorweg. Und dann werden wir mal schauen, wie gut ich dann meinen Sport unterbringe mit schlaflosen Nächten und so weiter. Ich habe so eine Art Notfallprogramm entwickelt, was mich quasi so im Maintenance-Bereich hoffentlich hält. Und ja, ich werde berichten. In diesem Sinne, das war Spaziergang 24. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
Bis zum nächsten Mal, ciao.